Hallo Welt! Das Thema der Woche: Let's Play Horror Games mit Quasimono. Als Kulturphänomen ist das Let's Play mittlerweile weit verbreitet. Einen besonderen Reiz scheinen dabei auch Horror Games darzustellen. Die Zuschauenden können sich entspannt zurücklehnen und einer mehr oder weniger sympathischen Person dabei zuschauen, wie diese sich gruselt und erschreckt. Über diesen mithin interpassiven Rezeptionsmodus sprechen wir mit unserem Gast Tom, der als Quasimono auf Twitch gegenwärtig ein Halloween-Special zusammenstellt. Außerdem geht es um Deltarune, Gaming Disorder und Plötze. Im Pixeldiskurs Podcast Episode 161 mit
Natascha Baldoff,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simont. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Tobi, Natascha.
Stefan.
Ah, das hat sehr gut funktioniert. Das war jetzt nicht abgesprochen. Wie geht's euch? Habt ihr eine schöne Woche gehabt?
Ich hatte eine wunderschöne Woche. Ja, werde ich vielleicht mal vorweg schicken. Ich habe nichts vorbereitet. Ich bin heute nur so das Plauder-Accessoire, weil ich hatte ein sehr interessantes Vorstellungsgespräch und mich hat dann gestern auch schon mal vorab die Neuigkeit erreicht, dass ich diese Stelle mein eigen nennen darf. Und deshalb bin ich jetzt sehr gut gelaunt und mir kann heute gar nichts den Tag verhageln.
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job, Natascha.
Ja,
da schließe ich mich an. Herzlichen Glückwunsch.
Natascha wird jetzt dann den Podcast verlassen.
Nein.
Tobi, wie ist bei dir? Alles gut gelaufen?
Ich hatte eine sehr sportliche Woche, tatsächlich. Cardio Kid is back again.
Sporty Tobi
finde ich nicht so schön.
Cardio Kid. Ich habe tatsächlich auch Zombies Run wieder angefangen nach unserer letzten Folge und bin nur eine Mission gelaufen. Ja. Aber das war schon wirklich auch echt toll. Also es war wirklich eine super Erfahrung. Ich habe das ja lange Zeit nicht mehr gemacht und in der letzten Folge hatten wir dann Adrian Hon zu Gast und das hat mir dann doch wieder Lust darauf gemacht. Also bin ich mal wieder so eine Mission gelaufen und mir ist dabei abermals aufgefallen, wie gut geschrieben das eigentlich ist. Und das ist echt eine super spannende Geschichte ist, die sich da entfaltet, während man durch die Gegend joggt.
Ich habe das jetzt tatsächlich mal ausprobiert, auf dem Laufband das zu machen, weil er das ja auch empfohlen hat, weil ich fand das vorher immer irgendwie Quatsch, dann da zu laufen, weil du ja dann auch die Zombies nicht haben kannst, weil du kannst ja nicht davor weglaufen. Doch, es geht glaube ich doch, wenn du die Geschwindigkeit erhöhst, wenn du vorher einstellst.
Ja, ich glaube, das geht mit dem Pro-Abo, oder? Dass du dann via Schrittzähler getrackt wirst. Also
wahrscheinlich auch irgendwie, aber dann musst du halt einfach schneller laufen. Ich habe dann lieber so meine Constant Pace. Das habe ich aber nur so zwischendurch gemacht und da haben wir ja auch schon relativ häufig drüber gesprochen. Was ich aber auch gespielt habe, ist nämlich Just Dance. Es ist nämlich jetzt angekündigt worden, Just Dance 2020, und es gab schon einen kleinen Teaser mit neuen Songs auf Just Dance 2019.
Was kommt da so? Ja, wollte ich genau meine Frage gerade, ja.
Also was meinst du mit Highlights?
Auf welche Songs freust du dich am meisten, die bisher geteasert wurden?
Also so rum würde ich das gar nicht sagen, sondern es wurde quasi ein Song, Seven Rings von Ariana Grande quasi rausgegeben.
Ariana Grande.
Rausgegeben. Worüber ich mich aber mehr gefreut habe, war tatsächlich über Hey Mama in der Playlist. Es gab nämlich dann so eine hier Celebrate Just Dance 2020 und die Playlist ist tatsächlich ziemlich toll, weil dann sind dann verschiedene Songs quasi zusammengestellt und ich bin halt einfach mal gespannt, ob es einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt Just Dance 2019 oder 20 spiele.
Ja, ist es diese, also im Grunde ist die Idee dahinter, wenn ich das richtig verstehe, dass sie sozusagen Songs aus Just Dance 2020 stückweise in 2019 veröffentlichen, um dann sozusagen eine Transition anzubieten für die Leute, die es gegenwärtig spielen.
So würde ich mir das jetzt auch vorstellen, beziehungsweise hoffen, dass sie das so machen.
Dann müssen sie natürlich auch für Just Dance 2020 irgendwas Interessantes dann bringen, ne, damit sich diese Transition dann auch lohnt. Oder sind die nur bedingt verfügbar, diese neuen Songs? Kann ja auch sein, dass sie dann wieder verschwinden.
Ja, wobei... Also aktuell ist es so, es gibt halt die 2019er Version und da hast du bestimmte Songs mit drin und dann kannst du halt Just Dance Unlimited abonnieren. Und dann hast du quasi den vollen Katalog, auch irgendwie Songs aus Just Dance 2000.
Ah, ja.
Tascha, hilf mir, was ist ein sehr altes Just Dance 2007? Gibt's das?
Nein, aber es gibt, am Anfang hießen die noch Just Dance, Just Dance 2 und 3. Also.
Das kann sein. Ich glaube, es war nämlich dann eine Playlist, gab es dann auch Celebrate 10 Years of Just Dance. Das ist nämlich das andere, es ist jetzt 10 Jahre alt. Und dann haben sie halt eine Playlist zu Just Dance 2 auch veröffentlicht.
Ich kann sagen, dass ich auch mich sehr gefreut habe diese Woche über eine spezifische Angelegenheit. Und zwar The Last of Us 2 wurde auf Mai 2020 verschoben. Ich freue mich so sehr. Das Ding ist, also hier kommt der Grund, weshalb ich mich so gefreut habe darüber. Und zwar, ursprünglich war für The Last of Us 2, auf das ich mich da sehr freue auch. Ne? Ich bin da irgendwie sehr begeistert von dem ersten The Last of Us. Und ursprünglich war der Release für den 21. Februar 2020 vorgesehen. Und dann hat Naughty Dog allerdings ein Statement veröffentlicht, dass sie einfach noch nicht die Qualität erreicht haben, die sie gerne erreichen wollen. Und sie möchten gerne, um irgendwie Crunch zu vermeiden, so war ungefähr die Implikation dieses Statements, den Release Zeitpunkt verschieben. Und was ich so schön daran finde, ist, also mir ist es im Grunde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das so ein bisschen egal, weil ich denke, ob es jetzt Februar ist oder Mai, es gibt so viele Sachen, die ich noch spielen will, ja. Es gibt also, ich habe es da überhaupt nicht eilig und ich finde das eigentlich eine sehr gute Herangehensweise und vor allem waren die Reaktionen auf diese Meldung so positiv. Das ist wirklich doch auch schon mal eine Rarität, dass auf Twitter mal irgendjemand was Positives postet, ja, irgendwie auch mal was Nettes postet. Und es waren tatsächlich dann unter diesem Tweet überwiegend, gab es tatsächlich Zuspruch. Ne? Und also diese so Kommentare im Sinne von wegen, ja, schaut, dass ihr irgendwie gut mit eurem Team zurechtkommt und sowas, lasst euch Zeit, ist überhaupt kein Problem. Entschuldigung ist nicht erforderlich. So, ne? Also das fand ich eine sehr angenehme Sache. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass diese Crunch-Debatte, die wir ja geführt haben, auch im Laufe dieses Jahres, dass sie möglicherweise durchaus eine Nachwirkung hatte, dass es ein wichtiges Zeichen auch sein kann für Studios und Publisher, eben diese wie auch immer geartete Annahme, man müsste jetzt einen Release-Zeitpunkt festsetzen und den unter allen Umständen auch auf Kosten des Wohlbefindens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einhalten, dass man da diese Annahme so ein bisschen aufweicht und feststellt, man kann auch problemlos spielen, so ein Spiel auch mal ein paar Monate verschieben.
Ich finde es als Spieler sich tatsächlich auch ganz angenehm, da ja auch aktuell so viel Gutes rauskommt, neben Just Dance 2020 ist ja auch Death Stranding zum mindestens laut Internet für den 8. November 2019 ja auch angekündigt. Also dementsprechend kann man ja auch erstmal eine Zeit lang damit verbringen und muss dann nicht entscheiden, okay, mache ich jetzt Last of Us 2 oder Death Stranding?
Man muss dazu natürlich auch sagen, dass Naughty Dog hier ja auch in einer enorm privilegierten Position sind. Muss man natürlich auch berücksichtigen, weil es ist einfach so, es ist ja immer so, dass der Release-Zeitplan orientiert sich ja oftmals an diesen großen, ich nenne sie mal Blockbustern und The Last of Us 2 ist einfach so stark erwartet und so stark gehypt, dass sie, glaube ich, das locker verschieben können. Wohingegen eben zum Beispiel es jetzt durchaus sein kann, dass andere Titel, die sich gedacht haben, Anfang des Jahres, also beziehungsweise Ende 2019, Anfang 2020, kommt so viel an irgendwie großen Produktionen. Wir legen unser Release irgendwie lieber Mitte des Jahres in den Sommer, weil da ist oftmals ein bisschen Flaute. Jetzt ist halt The Last of Us genau da reingekommen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass es dann auf Kosten wiederum von kleineren Produktionen geht, von Produktionen, die jetzt nicht so stark gehypt sind wie The Last was.
Oder andere jetzt die Lücke wittern und sagen, da müssen wir jetzt rein.
Und dann meinst du, sich
dann extra Crunch-Time machen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, jetzt kommen die im Mai, jetzt müssen wir auf jeden Fall unser Spiel aber noch irgendwie im April irgendwie fertigstellen.
Oder sowas. Hast du eigentlich die Outer World aktuell mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen.
Hat ziemlich gute Rezensionen, Feedback, wie man das jetzt immer nennen möchte, bekommen.
Es wird sehr positiv aufgenommen und ich persönlich habe es nicht gespielt bislang und habe auch erstmal keine Ambitionen, das zu tun, weil ich so viele andere Sachen habe. Aber ich glaube, es soll sehr gut sein.
Das ist tatsächlich mit einem Problem. Ich habe das gesehen und dachte mir so, kaufe ich das jetzt auch noch? Und dann habe ich aber gedacht, nee, das kommt einfach nur so auf einen Pile of Shame. Es macht jetzt keinen Sinn, das auch noch irgendwie irgendwo zu lagern und dann zu spielen, sondern ich kaufe es dann, wenn ich dann Zeit dafür habe.
Ich wollte gerade sagen, also wenn dich das Spiel wirklich interessiert und wenn das wirklich so gut sein soll, kannst du es ja auch später noch spielen. Ich bin ja gerade immer noch am Witcher. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen weiter reingespielt. Super schön, ich bin total begeistert, auch wenn es doch schon ein älterer Titel ist, finde ich einfach die Welt und die Geschichte und das alles finde ich toll, da so rumzureiten und Sachen zu erkunden, so macht mir wahnsinnig Spaß. Egal wie alt es ist, wenn es ein guter Titel ist, dann wird der ja, dann verfällt er ja nicht. Dann
ja, kann man noch essen. Es ist kein Verfallsdatum drauf. Spielst du es auf Englisch?
Ja.
Gehe ich mal von aus,
ne? Das kann man noch Spiele auf einer anderen Sprache spielen.
Du kannst sie auch, also du kannst sie auch auf Deutsch spielen, da heißt es dann halt nicht Siri, sondern Ciri.
Ja, das habe ich gehört, weil das Spiel war standardmäßig auf Deutsch eingestellt und nachdem er dann das erste Mal Ciri gesagt hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott.
Options.
Ja, genau, da war das dann vorbei. Aber
da war so ein Aufkleber auf Man of Medan, wo dann drauf stand, mit deutscher Sprachausgabe. Und ich mir so dachte, ist das eine Drohne? Warum sollte ich das tun?
Aber da heißt auch, das Pferd von Geralt heißt auch da, glaube ich, Plötze auf Deutsch. Das heißt Plötze.
Das heißt Plötze, fand ich immer süß.
Wie heißt es nochmal auf Plötze? Auf Englisch, wie heißt es im Original?
Oh, das weiß ich
das
nicht.
Pferd, der hat immer den gleichen Namen für das Pferd.
Ich habe das gerade erst umgestellt. Das heißt, ich habe noch mehr deutsche Spielzeit als englische. Das heißt, ich bin mehr in Plötze involviert. Ich habe ja noch nicht sehr viel damit gemacht. Also ich bin noch nicht so weit.
Plötze. Aber tell me more, was ist denn die schöne Spielwelt, beziehungsweise die schöne Geschichte? Pitche mir The Witcher.
Nein. Also die Spielwelt, die ist einfach sehr schön gemacht und finde sie auch sehr offen. Man kann dann da mit seinem Plötze durch die Gegend reiten und es gibt halt überall so kleine Quests, die ich ja immer gerne mache. Ich bin ja ein Side-Quest-Mensch. Wenn ich vorbeilaufe und da ist ein Ausrufezeichen, dann muss das erst erledigt werden, bevor ich mit der Main-Quest weitermachen kann. Hab da schon alten Damen geholfen, ihre Bratpfannen wieder zu kriegen und so. Es war sehr süß. Aber ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, da ich immer noch ganz am Anfang bin, da ich die Woche natürlich andere Dinge zu tun hatte, als jetzt großartig Witcher zu spielen.
Für mich ist es tatsächlich auch so, ich könnte ja eigentlich viel dazu sagen, weil ich habe es ja komplettiert, aber das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, an die Details. Also ich weiß halt noch, dass es irgendwie es fällt so in dieses Spektrum, da sind wir auch wieder bei The Last of Us, bei God of War und sowas, diese Dad-Geschichten irgendwie mit der Tochter, die irgendwie errettet werden muss oder irgendwie entschwunden ist, bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich kann mich an die Story von The Witcher tatsächlich erstaunlich schlecht erinnern. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Hauptgeschichte für mich sehr stark auch hinter diesen extrem gut geschriebenen Nebenquests verschwunden ist. Zum Beispiel solche Nebenquests, wie die, alle, die es gespielt haben, werden das wissen, den Red Baron, den roten Baron, ein wahnsinnig interessantes Familiendrama, was einfach nur eine Sidequest ist. Ja, das ist irgendwie echt fantastisch. Dadurch zeichnet sich The Witcher auch so ein bisschen aus, dass diese Hauptstory eigentlich eher in den Hintergrund gerät und enorm gut geschriebene Sidequests dann in den Vordergrund treten.
Ja, ich bin auch gerade eher so, ich bin wirklich noch ganz am Anfang und ich soll jetzt einen Greifen töten, der ein Dorf tyrannisiert. Aber ich bin so abgelenkt davon, durch die Gegend zu reiten, irgendwelche Kräuter zu sammeln und Sidequests zu machen, dass ich irgendwie bisher noch gar kein Bedürfnis hatte, den Greifen zu töten, obwohl ich ja auch gerne die sehr ansehnliche Yennefer wiederfinden würde. Aber das wird sich alles noch zeigen.
Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du?
Oh, ich spiele auf leicht. Ich spiele erstmal auf so nur Story, weil ja,
das ist,
da ich es ja nicht kenne, bin ich dann lieber eher so, ich bin ja schnell frustriert, wenn irgendwas scheitert und dachte, ich kann es ja bei gegebenenfalls auch erhöhen, wenn es wirklich viel zu einfach ist.
Ja, das Ding ist, bei The Witcher ist es ganz interessant, weil der Schwierigkeitsgrad tatsächlich eine maßgebliche Auswirkung darauf hat, wie man herangeht an das Spiel. Und ich glaube tatsächlich, wenn man hauptsächlich eine Story-Erfahrung möchte, ist natürlich leicht die ideale Wahl. Ich erinnere mich noch daran, dass man den Schwierigkeitsgrad relativ hoch setzen kann. Und dann führt es dazu, dass du nicht mehr so die Situation hast, du bist irgendwie powerful und kannst dich in die Kämpfe stürzen, sondern musst tatsächlich eher so, wie das ja auch in den Büchern der Fall ist, dich vorbereiten auf den Kampf und dann entsprechende, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das so Tränke waren, aber du konntest irgendwie deine Klinge mit so Statuseffekten ausstatten, musstest dann entsprechend rausfinden, was für Statuseffekte hat der Gegner und sowas, mehr vorausplanen. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, die sich, glaube ich, auch eher empfiehlt, wenn man es das zweite Mal dann durchspielt.
Ich wollte gerade sagen, ich fand jetzt so fürs erste Mal den Fokus auch auf die Story zu legen, fand ich eigentlich ganz gut, das einfach auch mal kennenzulernen. Und ich dachte mir, wenn es mir gut gefallen hat und ich möchte es nochmal durchspielen, dann kann ich ja ein bisschen härter gehen.
Bei Final Fantasy bin ich jetzt übrigens auf Level 50.
Oh, du hast mich endlich eingeholt, nachdem ich 3 Wochen inaktiv war. Ich bin begeistert, Tobias.
Ja, dafür war das doch gedacht. 3 Wochen Aufholzeit.
Ja, ich wollte dann doch nächste Woche auch mal wieder Spielzeit kaufen, jetzt wo diese crunchige Phase zu Ende ist und ich wieder mehr Zeit habe.
Ich war zwischendurch schon überlegen, wenn ich jetzt weiterspiele, Dann bin ich ja irgendwann auf Level 60 und dann haben wir das umgedreht.
Ja, als ob ich dich nicht ruckzuck wieder eingeholt hätte. Seien wir mal ehrlich. Spiel du ruhig.
MMO-Profi, Profis am Werk.
Das will ich sehen. Was ich aber noch sagen wollte, wir sind ja aktuell im Halloween-Teil. Ich habe tatsächlich so eine schöne MMO-Erfahrung nämlich mit Final Fantasy gehabt, als ich mich letztens eingeloggt habe. Deswegen jetzt das gerade noch zum Schluss von der Spielewoche als kurzer Hinweis. Es gibt quasi aktuell so eine Art Halloween-Zeit in Final Fantasy, dass überall so Kürbisse sind und Halloween-Deko und Leute halt irgendwelche Kostüme kaufen, die passend sind oder anziehen, je nachdem, ob sie halt schon haben. Und man kann dann so kleine Geister kaufen, die mit einem rumfliegen. Oder ich habe dann zum Beispiel diesen, kennst du noch diesen Feuerball, der so groß wird und als Bombe?
Ja,
Cherry Bomb oder so?
Nee, Cherry Bomb.
Nein, Quatsch. Ist auch egal. Ist
eine Bomber?
Bomber, ja, so ein Firebomber.
Ja.
Den gibt es quasi auch als Minion und den habe ich dann dabei und der läuft mir hinterher. Und ich habe dann auch ein Ifrit, ein kleines Igel-Ifrit, was ich jetzt beschwören kann. Ich bin nämlich jetzt auch Beschwörer. Ich kann jetzt auch alles in Brand setzen.
Du spielst nicht so viel MMOs, ne?
Nein.
Also Saison,
das ist mein erstes MMO.
Saisontypische Dekoration ist in MMOs gang und gäbe. Ja, also wenn dann Weihnachten ist, dann steht ja bestimmt auch in jedem Dorf ein Weihnachtsbaum und so. Also das ist nichts Besonderes. Aber ich finde es entzückend, wie sehr es dich freut.
Ja, ich weiß, dass es bei World of Warcraft zum Beispiel auch so Weihnachtselfen und sowas gibt. Aber ich habe mich einfach sehr gefreut, weil das meine besondere Erfahrung war, die du hier
okay.
mit Füßen trittst.
Nein, sie sei dir gegönnt. Ich
Naivling.
Nein.
Flapp. Ich hätte hier auch noch was mitgebracht und zwar noch eine kleine Rezension, die ich tatsächlich auch so abschließen kann. Und zwar habe ich in der vergangenen Woche recht viel Zeit mit Deltarune Chapter 1 verbracht von Toby Fox 2018. Also im Verhältnis, für Pixel-Diskurs-Standards schon relativ neues Spiel.
Brandaktuell quasi.
Nur ein Jahr alt. Habt ihr Undertale gespielt?
Nein.
Aber sehr viel davon in einem sehr guten Podcast.
Pixel-Diskurs, ne? Habe ich schon mal gehört.
Ja, den sollte man abonnieren und auf Steady unterstützen.
Pixel-Diskurs ist nicht schlecht, habe ich schon mal gehört. Aber also Deltarune, ich fange mal so rum an. Also Undertale ist meiner Einschätzung nach eines der besten Spiele unserer Zeit. Ist ein absolutes Meisterwerk. So. Und Deltarune ist jetzt quasi... Es ist schlecht zu beschreiben, in welchem Verhältnis Undertale zu Deltarune steht. Sagen wir es mal so. Es ist eigentlich ein geistiger Nachfolger, könnte man sagen. Es gibt sogar auch den initialen Hinweis darauf, wenn man das Spiel beginnt, dass es nur Sinn macht, Deltarune zu spielen, wenn man Undertale bereits kennt. Das Universum ist also in irgendeiner Form dasselbe oder es ist zumindest ein geteiltes. Es wird allerdings über weite Strecken auch kein Wissen über die Erzählung vorausgesetzt. Deltarune, der Begriff Deltarune ist ein Anagramm von Undertale. Ja, und so ungefähr kann man sich auch, ja, Tobi hier schaut gerade so ein bisschen entgeistert. Das ist genau meine Realisation gewesen, die ich erst irgendwie so in der Mitte des Spieles hatte und dann verstanden habe, so, okay, jetzt klären sich die Verhältnisse dieser beiden Spiele zueinander ein wenig. Und im Grunde geht es um Folgendes. Man spielt Chris. Chris ist ein Schüler, der durch reichlich abstruse Umstände gemeinsam mit seiner Klassenkameradin Susie in einer Parallelwelt landet. Und diese Parallelwelt ist von skurrilen Kreaturen bewohnt, von Monstern, wenn man so will. Und Chris und Susie werden dann unfreiwillig in einen Konflikt zwischen Lightners, das sind sozusagen die Menschen oder die Leute aus der Menschenwelt, und Darkness, das sind dann die Monster, wird in diesen Konflikt involviert. Dabei Punkte, die mir besonders aufgefallen sind, ist, das Figurendesign ist abermals absolut vorzüglich, sowohl von den Hauptfiguren als auch bis zu den kleinsten Random-Monstern hin. Es gibt in dem Sinne also einfach keine Random-Monster. Es ist ebenso wie Undertale der Humor von Toby Fox, ein unheimlich ikonischer, unheimlich charmanter Undertale-Zitat, eines meiner Lieblingszitate: "This is the trash can. Feel free to visit at any time." diese humoristischen Überzeichnungen sind so ausgeprägt und so speziell, dass es echt schwer ist, das irgendwie in Worte zu fassen. Also wir können einfach sagen, die Figuren sind einprägsam, die Erzählung ebenso, ist alles super liebenswürdig. Das Kampfsystem verhält sich sehr ähnlich zu dem von Undertale auch. Es ist rundenbasiert. Man hat diesmal aber die Situation, in Undertale ist man immer alleine unterwegs gewesen. Diesmal ist man in einem Trio unterwegs. Alle Figuren dieses Trios verfügen über spezielle Fähigkeiten, was erstmal sehr konventionell klingt. Aber ebenso wie in Undertale muss man nicht kämpfen. Man muss nicht töten. Ja? Ein entscheidender Kniff besteht eben darin, ebenso wie in Undertale, auch mit den Kreaturen so zu interagieren, dass man friedfertige Lösungen erwirkt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Aber in Deltarune geht es eben noch ein Stück weiter als in Undertale, indem es zum Beispiel so ist, dass eine Susie ist zum Beispiel so eine enorm aggressive Person und greift immer grundsätzlich an. Und du musst dann schauen, wie du quasi diesen Kampf so löst, dass Susie keinen Gegner tötet. Weil du willst ja nicht, dass die armen Kreaturen da, die armen Monster getötet werden. Besonders spannend finde ich hierbei, dass Undertale einen großen Wert auf die eigene Entscheidung legt. Undertale macht dir von vornherein klar, alles, was du hier tust, alle Entscheidungen, die du triffst, ob du kämpfst oder nicht, hat alles eine Auswirkung. Und Deltarune macht genau das Gegenteil. Darf ich kurz was vorwegnehmen, ganz vom Anfang? Wenn man das nicht weiß, ist es erstmal so ein flashiger Moment, aber ich glaube, es lohnt sich, das wirklich zu teilen, um das zu verdeutlichen, worum es eigentlich geht. Wenn du Deltarune startest, dann hast du so einen Charaktereditor. Du kannst dann auswählen, deine Frisur, deinen Oberkörper und sowas. Das sieht alles sehr ähnlich aus und ist schon irgendwie so ein bisschen weird. Und dann kannst du dieser Figur einen Namen geben. Es fragt dich nach deinem eigenen Namen. Es fragt dich nach diesen persönlichen Eigenschaften dieser Figur. Ja. Also ist sie eine kluge Figur oder eine empathische Figur oder was auch immer. Und wenn du diesen ganzen Prozess durchlaufen hast, ich habe echt irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde mit diesem Charaktereditor verbracht, dann sagt es dir so, ja, dann schmeißen wir das jetzt weg, weil in dieser Welt kannst du dir nicht aussuchen, wer du bist. Dein Name ist jetzt Chris. So, ne? Und das ist wirklich, also sowohl Undertale als auch Deltarune sind auf so einer Meta-Ebene einfach unterwegs. Nur, dass Deltarune genau den gegenteiligen Weg zu Undertale geht und sagt, deine Entscheidung hier zählen nichts. Und das ist ein enorm spannender Twist, der Toby Fox hier abermals gelungen ist. Na, nachdem Undertale ja eigentlich schon enorm transgressiv für das war, was Spiele eigentlich sein können, stellt Deltarune diese Formel eben jetzt nochmal auf den Kopf und ist etwas ganz anderes als Undertale.
Und ja, auch ein schöner, zynischer Kommentar zu dieser ganzen Power to the Players. Your choice matters.
Power to the Players.
Richtig, richtig, ja. Es ist, die Musik ist abermals famos. Toby Fox hat sich ja auch, also hat sich für mich als einer der genialsten Komponisten im Games-Bereich irgendwie herauskristallisiert. Das Ganze sieht aus, für Leute, die jetzt keine Vorstellung davon haben, wie so ein Game Boy Color-Spiel, so ein RPG-Maker-Spiel. Das Seitenverhältnis ist sogar quadratisch, sodass man immer so einen Rahmen außen drum hat, der dann irgendwie nach dem
PS4 Areal sich ändert.
Nee, ich habe es auf der Switch gespielt. Das gibt's aber auch für Windows, Mac und PS4. Und Deltarune ist kostenlos. Ne? Also du kannst es einfach runterladen und spielen. Ich habe circa 5 Stunden damit verbracht, so 5 bis 7 Stunden, wenn man alles machen will. Es gibt einen optionalen Boss, der ist echt krass. Aber man muss auch berücksichtigen, es handelt sich nur um Chapter 1 von Deltarune. Toby Fox wurde auch gefragt, wann denn Deltarune fortgesetzt wird, und seine Antwort war so ungefähr, lol, keine Ahnung, so wahrscheinlich nie, ich weiß es nicht. Es würde länger dauern, als ich eigentlich lebe, um irgendwie dieses Spiel zu machen. Deshalb muss man einfach schauen, welcher Weg jetzt für Deltarune gangbar ist und was dann noch so passiert. Aber es ist eben ganz im Sinne von Undertale, würde ich sagen, ein metareflexives Meisterwerk, voller Hoffnung und Fantasie. Das finde ich irgendwie super.
Wunderschön. Ich würde sagen, voller Hoffnung und Fantasie gehen wir in die Pixeldiskurs Presseschau.
Liebe Leute da draußen, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben heute 4 Einträge in dieser Presseschau, glaube ich, dabei. Ne?
Horst Seehofer hat uns wieder wunderschöne Presseschau-Artikel ausgedruckt. Wir drucken jede Woche das Internet aus.
Horst Seehofer in Kooperation mit der chinesischen Regierung bestimmen dann immer, was bei uns hier in der Presseschau vorkommt. Und die haben mir gesagt, Horst Seehofer hat mich tatsächlich dann angeschrieben und hat gesagt, Stefan, mein Bester, nimm doch mal den hier, Nummer 1, Don't Play the Goose Game von Ian Bogost auf theatlantic.com.
Aber warum nicht, Stefan? Ja, das ist ein sehr tolles Spiel, wie du mir erzählt hattest. Das
ist nämlich genau die Frage, die ich mir nämlich auch gestellt habe und wahrscheinlich einer der Knackpunkte dieses Artikels, dass also Ian Bogost, der ja nun mittlerweile also ein hinreichend einschlägiger Game Studies Theoretiker ist, denken wir an die Idee, in meinen Seminaren zum Beispiel verwende ich Ian Bogost immer, um die Idee der Persuasive Games zu vermitteln. Und er sagt jetzt, also dem Artikel zugrunde liegt der Gedanke von Paolo Pedaccini, demzufolge Computerspiele eine ästhetische Manifestation instrumenteller Rationalität sind. Kurzum, das Ziel ist vorgegeben und Spieler müssen dann durch das Erledigen von zumeist repetitiven Aufgaben das Ziel erreichen. Spiele sind also Bogos zufolge Arbeit. Wir hatten über eben dieses Thema auch schon gesprochen in Episode 138, Workification. Auch diese Episode findet ihr nochmal bei uns in den Shownotes verlinkt. Und jetzt gibt es Bogos zufolge verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Tatsache umzugehen. Ich komme gleich auf das Untitled Goose Game. Es gibt Spiele, die nach Möglichkeit versuchen, sich dieser instrumentellen Rationalität zu entziehen oder sie in irgendeiner Form zu reflektieren. Walking Simulators. Oder wie Christian Huberts und Felix Zimmermann sagen würden, das Ambience Action Game sind solche Beispiele, ja, weil sie sozusagen dieses Abarbeiten von Aufgaben und die Repetition, das Verfolgen, das instrumentelle Verfolgen eines Zieles spezifisch aus ihrem Konzept herauszulösen versuchen. Das Untitled Goose Game geht Ian Bogos zufolge einen anderen Weg. Er sagt nämlich, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge das Untitled Goose Game rezensiert, ihm zufolge spielt man keinesfalls eine Gans, sondern man erledigt die Arbeit, die wir als Menschen einer Gans zuschreiben. Ja? Es ist ja so, dass du in Untitled Goose Game klar definierte Aufgabenlisten hast, denen du folgst. Ja, also tue dies, tue jenes. Beispiel, mache ein Picknick. Dann musst du dann die verschiedenen Aspekte für ein Picknick, so ein Kopfsalat, ein Radio, ein Sandwich, alles auf so eine Picknickdecke schleppen. Du kannst damit aber nichts machen. Das ist einfach nur ablegen und in dem Moment, wo der letzte Gegenstand die Picknickdecke berührt, wird diese Aufgabe abgehakt. Und Bogos zufolge ist das eben Arbeit. Deshalb sagt er, das Untitled Goose Game ist also dann wirklich nur bei sich selbst, wenn es nicht gespielt wird. Die Gans ist ja ein Meme. Bogos beschäftigt sich gegen Ende des Artikels sehr viel mit Memes und er empfiehlt, das Untitled Goose Game gar nicht erst zu spielen, weil die Memes nämlich unterhaltsam sind und diesen Arbeitsaspekt herauslösen, weil sie diese Komik der Gans so dekontextualisieren, dass sie ohne diesen Arbeitsaspekt funktioniert. Deshalb ist die beste Möglichkeit für Ian Bogos zufolge, das Untitled Goose Game zu spielen, es nicht zu spielen, sondern sich lustige Memes von der Gans anzuschauen.
Inwiefern unterscheidet sich aber denn jetzt das Untitled Goose Game von anderen Spielen, insofern ich dann halt auch sowas wie Harvest Moon oder so dann ja auch habe? Oder also warum, also gibt es nicht immer einen gewissen Anteil von Workification in Titeln, die jetzt vielleicht nicht so stark sind wie Untitled Goose Game in dem Bereich?
Das, ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube nur, der Punkt, den Bogost hier machen möchte, ist, dass das Untitled Goose Game ja gerade gelobt wird und auch so stark in im Bereich von, ich sag mal jetzt, künstlerisch oder ich lese gerade das Buch von Jesper Juhl zur ästhetischen Unabhängigkeit von Indie-Games. Ja, also das Untitled Goose Game sticht in irgendeiner Form heraus und wird ja auch sehr stark hinsichtlich seiner kulturellen, künstlerischen Bedeutung sehr stark gewertschätzt. Ja. Und Bogost sagt eben, das ist hier nicht der Fall, sondern im Grunde ist es auch wieder nur ein Erledigen von Aufgaben. Dass es in anderen Spielen auch der Fall ist, ja. Aber in Untitled Goose Game stellt er es spezifisch heraus, weil eben oftmals dem Untitled Goose Game das Gegenteilige zugeschrieben wird. Nämlich, dass man irgendwie Chaos anrichten kann, dass es irgendwie so viel Freiheit erlauben würde. Das ist eigentlich nicht der Fall, sondern man verfolgt schon instrumentelle Rationalität.
Würdest du dem zustimmen?
Nee, ich sehe das anders. Ich würde zustimmen der Analyse. Ja, ich würde der Analyse zustimmen. Das Untitled Goose Game ist letztendlich nichts anderes als auch eine Manifestation instrumenteller Rationalität. Ich würde auch zustimmen, dass man nicht eine Gans spielt, sondern die Idee einer Gans oder man erledigt den Job einer Gans sozusagen. Ich finde aber auch, dass gerade das den entscheidenden Reiz ausmacht. Weil für mich ist ein entscheidender Teil der Komik vom Untitled Goose Game, dass du als Gans im Zuge einer instrumentellen Rationalität klar vor Augen hast, was du tun möchtest. Aber diese Ziele sind natürlich für die Menschen um dich herum, die einen ganz anderen epistemischen Standpunkt haben. Die können ja nicht die instrumentelle Rationalität der Idee der Gans nachvollziehen, sondern schreiben ihr einfach nur eine Animalität, ein nicht zielgerichtetes Handeln zu. Gerade diesen Kontrast finde ich eigentlich sehr spannend und für mich ist es ein ausschlaggebender Teil der Komik. Deshalb würde ich sagen, gerade den gegenläufigen Appell sagen, ich würde sagen, spielt das Untitled Goose Game, weil nur wenn man es spielt, kann man diesen Widerspruch aus der instrumentellen Rationalität und der, ich sag mal, dieser Animalität der Gans, die ihr zugeschrieben wird, überhaupt erst erfahren.
Das würde ich nämlich genauso sehen und würde tatsächlich sogar schon eine steile These wagen, nämlich die Dialektik des Videospiels, dass man eben dieser Workification nicht entrinnen kann, aber dann eben nur wenden kann, wenn man es dann spielt. Also den Widerspruch aushalten und Videospiele spielen. Ansonsten müssen wir sagen, don't play video games. Machen wir den Podcast zu.
Nee, weil das wäre ja, würde jetzt Ian Bogost ja so auch nicht sagen, weil er sagt ja, es gibt ja Spiele, die gerade versuchen, diese Instrumentalität sich dieser instrumentellen Rationalität zu entledigen, Walking Simulators beispielsweise.
Ja, wo man
Proteus, ne, sowas.
Ja, oder The Mountain und solche Geschichten, wo Mountain, ja dann diskutiert wird, inwiefern ist da überhaupt noch ein Spiel vorhanden? Inwiefern ist PewDiePie noch in China vorhanden?
Nummer zwei.
Ist genau unser Thema zwei, nämlich PewDiePie wurde gebannt in China infolge eines Videos, was er gemacht hat. Brent Cope berichtet davon auf Dexerto.com, darüber, dass PewDiePie jetzt eben erklärt hat in seinem neuesten oder einem der neuesten Videos, dass er in China nicht mehr aufgerufen werden kann. Das heißt, wenn du halt im nach PewDiePie dann nicht googelst, sondern suchst. Ich weiß gerade nicht, was in China die entsprechende Suchmaschine ist, aber du wirst dann wirst halt PewDiePie nicht aufrufen können, zumindest nicht, wenn du das normale Internet dort nutzt. Warum ist PewDiePie jetzt gebannt worden? Er hat im Endeffekt ein Video gemacht, was so eine Art Meme-Review war, wo er ganz viele unterschiedliche Sachen sich angeschaut hat. Und dann gab es eben auch ein kleines Meme, wo der ich sag jetzt mal, Führer quasi von China, also die politische Leaderperson, dann als Winnie Pooh dargestellt worden ist.
Klassisches Meme.
Genau, klassisches Meme, also auch nichts, was er jetzt quasi irgendwie erfunden hat. Das fand er aber witzig und hatte es mit in seinem Video drin. Und
gegen dieses Meme wurde übrigens schon in anderen Kontexten auch ziemlich scharf vorgegangen.
Genau. Für PewDiePie ist das jetzt im Endeffekt überhaupt gar keine Problematik, weil er hat 101 Millionen Abonnenten auf YouTube, also für ihn ist das nicht wirklich interessant. Also zu diesem Punkt kommt dann quasi auch der Artikel, dass es für PewDiePie keinerlei Begrenzung darstellt. Was ich noch ganz spannend fand, war in dem Zuge, wurde in dem Artikel auch erwähnt, dass der Film Christopher Robin 2018 auch in China gesperrt wurde, aufgrund eben dieses Vergleichs zwischen dem chinesischen Diktator und Winnie Pooh.
Ist das ein Problem?
Das hat man ja auch generell öfter gerne mal, oder? Also war da nicht was beim ersten Harry Potter, dass Dobby geändert werden musste, weil er zu sehr aussah wie Putin? Da war nämlich auch irgendwas. Also das habe ich schon öfter gehört, dass da gerade mit Staatschefs im karikaturistischen Bereich doch gerne mal...
Gut, dass er nicht aussieht wie Erdogan.
Aber
ja, der Unterschied ist halt, glaube ich, dass Präsident Xi an dieser Stelle halt sagen kann, nö, das will ich nicht und das ist jetzt raus. Während Putin ja erstmal theoretisch ein demokratisch gewählter, naja, nicht wirklich, den Anschein macht eines demokratisch gewählten Präsidenten und ja auch keinen Einfluss auf die amerikanische Filmproduktion hat. Insofern halt nur, dass die dann sagen, okay, das finden wir jetzt vielleicht nicht so praktisch, wir machen es anders. Hier an der Stelle wird ja ein vorhandener Film zensiert. Was ich noch ganz interessant...
Moment. Ja. Zensiert China jetzt... aber von welchem Film sprichst du gerade?
Von Christopher Robin.
Ah, okay.
Gut. Genau, also zensiert im Sinne von, er wird nicht gezeigt. Da noch als letzten Punkt, was ich noch ganz interessant fand, führt uns zwar so ein bisschen von Videospielen weg, aber es gab tatsächlich auch den Punkt, dass... im Zuge dieser ganzen Debatte um Hongkong und so weiter, dass es auch eine Gegensatzseite gab und auch da jetzt mal ein Film neu produziert werden muss, beziehungsweise bestimmte Szenen nochmal abgeändert werden müssen, weil ein Teil des Castes der Mulan-Verfilmung, der Real-Life-Verfilmung gesagt hat, ja, die Cops, die sollten die Protestierenden alle umbringen. Und dann hat dort auch mal jemand gesagt, okay, das müssen wir jetzt ändern. Das fand ich ganz spannend.
Ja, es ist also sozusagen ein Ringen um die sozusagen autoritäre Vorherrschaft in China, welches sich auch ganz stark eben auf einem kulturellen Sektor zuträgt und insofern auch natürlich getragen wird nach beispielsweise Europa, ne? Nach Europa und die USA, denken wir an die die Blizzard-Geschichte. Bei PewDiePie ist es jetzt ebenso. Für PewDiePie wird es wahrscheinlich kein so großes Problem sein. Der hat wahrscheinlich auch, nehme ich mal schon an, dass der auch chinesische Zuschauerinnen und Zuschauer hat, aber vermutlich ist es einfach nicht ganz so groß, weil ich auch mir ehrlich gesagt gerade gar nicht so sicher bin, ob YouTube eigentlich in China angeboten wird, denn Google wird es ja nicht.
YouTube meines Wissens nach auch nicht. Die haben eine eigene Streaming-Plattform, die an YouTube eben angelehnt ist.
Ja, genau. Also sind die kompletten Google-Dienste sind quasi nicht verfügbar in China.
Nummer 3.
Can you really be addicted to video games? Von Faris Jabber, NewYorkTimes.com. Wir haben uns ja schon ausführlich mit der Diskussion rund um die Gaming Disorder befasst. Episode 154 zuletzt, Gaming Disorder im Schatten einer Diagnose mit Professor Dr. Annemette Thorauge und Julian van Rijswijk. Auch diese Folge findet ihr nochmal auf pixeldiskurs.de verlinkt. Es war ja so, dass da in diesem Interview, welches ich da geführt hatte, beide Gesprächspartner die Auffassung vertraten oder auch mutmaßlicherweise immer noch vertreten, dass die Gaming Disorder als distinkte Diagnose nicht angemessen ist. Ja? Und Faris Jabber hier von der New York Times argumentiert mehr oder weniger implizit für die Diagnose der Gaming Disorder. Dieser Artikel, den ich hier vorstelle, der ist extrem lang. Der ist so lang, es ist wirklich fast eher wie so eine kleine Novelle, die man sich da durchlesen kann. Deshalb fasse ich jetzt nur so ein paar zentrale Punkte zusammen. Und zwar, zunächst wird die Geschichte erzählt von Charlie Brucke. Und diese Geschichte, diese persönliche Geschichte ist immer gemischt mit Rückgriffen auf den akademischen Diskurs. Wirklich also bis rein in also medizinhistorische Überlegungen. Und Charlie, dessen persönliche Geschichte erzählt wird, leidet unter der Gaming Disorder. Er wird sozusagen im Laufe seines Lebens mehrfach zurückgewiesen, sozial isoliert, er verliert eine Beziehung, seine Großmutter stirbt, er spielt exzessiv nahezu jede freie Minute seines Tages, er vernachlässigt dann seinen Job, vernachlässigt seine Familie und letztlich ist es so, dass er dann in einem völlig verwüsteten Haus im Grunde residiert. Er hat dann noch so ein paar interessante Erfahrungen, die ich jetzt gar nicht unbedingt mit in die Zusammenfassung aufnehmen wollte, aber das, was mir jetzt noch so spontan einfällt, was ich wirklich eindrücklich fand, er war dann in der Situation, dass er, während er, glaube ich, sein Studium hatte er geschmissen oder ist rausgeflogen und hat dann eine Woche in dem Hause seines Bruders verbracht. Der Bruder, der in einer Firma arbeitet, der verheiratet ist und wirklich also jetzt, ich sag mal, ein solides, stabiles, bürgerliches Leben führt, um dort irgendwie auf die Katzen aufzupassen oder etwas in der Richtung. Und ist dann eine Woche in diesem Haus und realisiert dann sozusagen, dass eigentlich, also was für ein Leben eigentlich möglich ist, ne, jenseits des Spielens. Aber auch dort ist es so, dass er also dann sehr schnell dazu kommt, dass er die Tage nur mit Computerspielen verbringt. Letztendlich schafft er es tatsächlich vermittels eines Aufenthaltes in der Einrichtung Restart von Computerspielen loszukommen. Das ist die meines Wissens nach weltweit einzige Institution, die sich spezifisch mit Gaming Disorder und Gambling Disorder meine ich auch. Nein, Entschuldigung. Gaming Disorder und Internet Disorder beschäftigt. Und es ist so, dass also Charlie nach wie vor sich absichtlich beschränkt. Er lebt beispielsweise ohne Internet, beziehungsweise hat ein Smartphone tatsächlich, aber auch da Restriktionen. Er verfolgt aktiv neue soziale Beziehungen und Hobbys und sagt, dass er also ohne diese therapeutische Zuwendung hätte er sich seinen Aussagen zufolge sehr wahrscheinlich das Leben genommen. Darüber hinaus ist es so, das ist jetzt erstmal eine sehr persönliche, sehr emotionale Geschichte, die hier dargeboten wird. Darüber hinaus arbeitet Jabber aber auch einen akademischen Diskurs auf und er bringt drei zentrale Argumente für die Gaming Disorder. Er sagt also, oder was heißt für die Gaming Disorder? Ich sag mal, hat überhaupt drei zentrale Punkte. Nummer eins ist, wir haben medizinhistorisch wurde Suchtverhalten lange Zeit hauptsächlich neurophysiologisch interpretiert. Das wird es heutzutage immer noch. Ja? Der Fokus auf den Dopaminhaushalt beispielsweise. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja? Also Dopaminhaushalt beispielsweise, auch andere Aspekte biomedizinischer Natur, neurophysiologischer Natur sind wichtig. Aber Sucht ist auch immer eine kulturelle Angelegenheit. Der zweite Aspekt ist, dass sozusagen die Gegner der Diagnose Gaming Disorder behaupten, dass tiefer liegende Probleme, dahinter verschleiert werden. Man diagnostiziert eine Person mit Gaming Disorder, weil sie viel spielt. Eigentlich leidet die Person aber beispielsweise unter einer Depression. Und diese Depression wird überschattet von der Gaming Disorder. Man diagnostiziert also, das ist die Befürchtung, fälschlicherweise ein Symptom und nicht die Ursache. Aber, das ist das Gegenargument, die Diagnose Gaming Disorder schließt andere Diagnosen ja keinesfalls aus. Ja, also man kann sagen, dass es sich dann in einer spezifischen Art und Weise äußert und das Gaming sozusagen auch doch ein zentrales Problem ist. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass es nicht eine Komorbidität beispielsweise gibt mit einer Person, die auch unter einer Depression leidet. Das dritte Argument, das ist dann das letzte jetzt, ist, dass wir als Gesellschaft ein massives Problem mit Vereinsamung haben. Insbesondere bei Männern jungen und mittleren Alters, so in dem Artikel. Die Tatsache kommt dann natürlich dazu, dass Computerspiele zunehmend auch entworfen werden, um eine andauernde Bindung an das Spiel zu erwirken. Denken wir an die ganze Debatte von Abo-Modellen, von Microtransactions, von Lootboxes, ja, von diesen ganzen Games-as-a-Service-Geschichten. Ja. Also Spiele sind ja auch absichtlich entworfen, um einen möglichst großen Raum in deinem Leben einzunehmen. Das sind sozusagen die zentralen Argumente dieses sehr langen Artikels, dessen Lektüre ich unbedingt empfehlen kann.
Wir haben ja auch über das Thema Gaming Disorder bzw. auch Sucht in kultureller Darstellung in der Episode zu Play ausführlich diskutiert.
Sprich viel weiter. Hab mich gerade am Wasser verschluckt. Ich kann einen Schluck Wasser trinken.
Bei Gaming Disorder kriegt Stefan immer Allergien. Ah, ja. Also geiles Thema. Ich würde tatsächlich verschiedenen Thesen an der Stelle zustimmen, aber auch sagen, es ist wahrscheinlich immer eine Frage des Einzelfalls, weil klar kannst du halt andere Dinge wie Depressionen eigentlich dahinterliegend haben, aber so eine Generalisierung würde ich da halt immer schwierig finden. Ich finde es aber wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und halt nicht in so einen Beißreflex reingeht, von wegen, ja, Gaming Disorder gibt's gar nicht. Tascha?
Okay, das war jetzt plötzlich.
Du hattest dich gemeldet.
Also, wann melden wir uns denn?
Ja, ich dachte.
Der stille Fuchs.
Der Schweigefuchs. Ich wollte nicht wieder Menschen unterbrechen. Ich neige ja dazu. Was ich auch ganz interessant finde, was du jetzt nicht genannt hast, ich weiß nicht, ob es im Artikel dabei war, dass gerade diese Spiele, die ja darauf ausgelegt sind, dass man sie Langzeit spielt und dass man sehr investiert ist, die haben ja sehr oft auch eine soziale Komponente. Die sind dann sehr oft Multiplayer, in denen man mit anderen Menschen interagiert. Und das natürlich ist dann auch sehr ansprechend für jemanden, der halt vereinsamt und anderweitig keine großen sozialen Kontakte hat, dass er sich die halt dann eventuell im Spiel aneignet und sich da eben, um sich nicht so alleine zu fühlen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den man da beachten sollte.
Ja, das ist es tatsächlich, wenn ich kurz sagen, was dazu sagen darf, basierend auf dem Artikel. Ja, auch das ist genau die Situation. Also ich nehme, es wird, glaube ich, nie genau bezeichnet, was er eigentlich gespielt hat, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein MMO. Und natürlich sind hier soziale Bindungen gegeben und entscheidender Anreiz des Spielens. Ich glaube auch, dass diese sozialen Bindungen kostbar sein können, wichtig sein können und keinesfalls gering zu schätzen sind. Aber sie können natürlich, das ist der Punkt des Artikels, niemals reale soziale oder nicht mediale soziale Bindungen ersetzen. Und Charlie hat hier eben diese interessante Erfahrung gemacht, dass er dann zusammenlebte in dieser Restart-Institution mit einer Gruppe anderer Personen, die alle ähnlich gelagerte Probleme hatten, die alle Suizidabsichten hatten und alle irgendwie loskommen mussten von Computerspielen oder von Internet. Und hat da eine ganz andere Ebene der sozialen Beziehung wieder kennengelernt, dass man einfach mit anderen Leuten kommunizieren kann, dass man sich auf sie verlassen kann, weil die Leute, die du dann in deinem MMO kennenlernst, die interessieren sich in den seltensten Fällen ja wirklich dafür, wie es dir geht und für die anderen Bereiche deines Lebens.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Ich würde es jetzt auch nicht generalisieren, aber ich würde sagen, dass auf jeden Fall du dann eine echte Freundschaft natürlich sich dadurch, ja klar, kann sich dadurch eine echte Freundschaft bilden.
Und das kann sich
aber
durchaus.
In der Regel ist es ja so, dass die Leute, mit denen du zusammen spielst, auch wenn du dann mit Leuten kommunizierst, sei es jetzt im Chat oder im Voice-Chat, sind ja in der Regel auch darauf fixiert, eben zu spielen, Spiele-Sessions zu organisieren und sowas. Ja, also du bist ja, hast nicht die Bindung, die du hast, wenn du jetzt mit jemandem irgendwie in einer Familie beispielsweise zusammenlebst. Das ist eine ganz andere Qualität von Bindung.
Ja, aber ich würde schon denken, dass in bestimmten MMOs mit auch einer coolen Community, wenn dir jetzt jemand schreiben würde, boah, ich hatte einen harten Tag und so weiter, mir geht's nicht so gut, dass eventuell auch jemand sagen würde, hey, hier, gib mir doch mal gerade dein Skype-Handle.
Ich kenne dich zwar jetzt. Das würde ich auch nicht sagen, dass das nicht der Fall ist, ne?
Ja. Genau, also nur weil du meintest, so eine MMO-Community und so weiter, die kann ich gegebenenfalls ja auch auffangen in so einem Moment. Wenn es einfach Leute gibt, die dafür sensibel sind. Klar gibt es dann auch Leute, die sagen, geh mal weg, du.
Kann sicherlich sein, aber wahrscheinlich schwierig im Kontext von einer Gaming-Disorder, weil du ja dann wiederum noch stärker gebunden bist. Und ich weiß nicht, wie gut dieses Auffangen funktioniert innerhalb des Spieles. Ne?
Ist aber auch nochmal ja ein ganz anderes Thema. Was ich tatsächlich noch hinzufügen würde, ist neben so Online-Spielen tatsächlich die Möglichkeit kultureller Teilhabe im Sinne von, wenn wir gerade an Schüler und Schülerinnen denken, dass man da halt auch sagen kann, hey, hast du das und das gespielt und darüber ja gegebenenfalls auch soziale Kontakte finden kann.
Ich habe das auch prinzipiell eingeworfen, weil es, finde ich, sehr stark darauf ankommt, was man spielt. Weil wenn man eben, sage ich mal, ein MMO spielt und man hat da eine tolle Gilde oder sonst was, dass dann ja auch das Spiel an sich und das Spielen an sich in den Hintergrund rückt und das Soziale sehr stark in den Vordergrund. Also ich habe das jahrelang gehabt in einem Spiel, da hatte ich eine wundervolle Gilde und ich bin wegen den Menschen online gekommen und nicht wegen dem Spiel. Dass wir das zusammen gespielt haben, war ein Nebeneffekt. Und ich bin mit einigen davon mittlerweile auch im Offline-Kontext seit Jahren gut befreundet. Und deswegen finde ich das dann ein bisschen schwierig, da zu sagen, man ist abhängig vom Spiel, weil ich finde schon, dass das noch viel tiefer liegende Ebenen auch berührt und man dann eben im Einzelfall dann auch gucken müsste, ist es jetzt wirklich das Spiel oder ist es mehr diese Sehnsucht nach Sozialem, die da den Ausschlag gibt?
Das denke ich auch. Ich kann es in dem Falle natürlich, ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich möchte nochmal dazu sagen, also ich wollte das auch gar nicht kleinreden, deshalb vielen Dank für deinen Einwurf und auch für deine Erzählung. Ich glaube eben, also das, was im Artikel hauptsächlich betont wurde, war, dass die Beziehung eben von einer anderen Qualität ist. Dass dann, also so ne, Charlie jetzt nun mal als Person sagte sowas wie, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber sowas wie, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kümmern sich die Leute irgendwie im MMO halt oder in diesem Spiel dann jetzt nicht um dich, sondern dann brauchst du irgendwie Bindung familiärer, freundschaftlicher Natur in deinem Umfeld und so. Das war sozusagen das, was er sagte. Ich würde auch sagen, das kann man nicht generalisieren, weil natürlich gibt es total kostbare, wichtige Freundschaften, die auch über MMOs entstehen können, die über das Spiel auch hinaus wachsen, die mehr sind als dann die Teilhabe am Spiel. Aber wir haben noch einen letzten Beitrag, Tobi?
Ja, so ein bisschen Beitrag 3¼, weil ich es jetzt leider nicht mehr gefunden habe, dass man es nochmal nachschauen kann. Was ich aber ganz spannend fand, war gestern Abend nach dem aktuellen Pen and Paper Rollenspiel der Rocket Beans. Spitze Stifte ist hier das Hashtag der Wahl. Hier in dem Fall ist es Moreton Manor, spielen sie momentan. Darüber will ich aber gar nicht reden. Kam nämlich plötzlich noch der Hinweis nach dem Was wäre wenn von Hauke. Gab es noch den Hinweis, ja, wenn ihr jetzt noch wach seid, dann schaut euch jetzt auf jeden Fall noch das Interview mit Kojima an. Der ist nämlich aktuell in Deutschland bei einem Filmfestival, ich glaube dann auch in Hamburg oder Berlin, ich bin mir gerade nicht so sicher. Das ist auch nicht so wichtig, weil sie haben im Endeffekt über dieses Filmfestival gar nicht gesprochen, sondern viel über Kojimas kreativen Prozess, zum Beispiel, dass er solche, also da dann doch wieder über das Filmfestival, aber dass er solche Events und so weiter halt sehr gerne besucht, weil er immer wieder feststellt an der Arbeit, zum Beispiel an Death Stranding oder anderen Titeln, dass er manchmal darüber nachdenkt, naja, ist das so sinnvoll, was ich gerade mache? Also da auch von Isolation tatsächlich spricht und dann immer wieder auf solchen Events feststellt, wenn er unter Leute geht, da gibt es noch andere, die sind auch so wie ich und dann macht das Sinn, was ich mache. Und er nimmt natürlich da dann auch Inspirationen mit. Und was ich noch ganz spannend fand, um vielleicht nochmal kurz so einen Ausblick auf das Death Stranding zu geben, bei der Frage, inwiefern das ein Spiel ist, was politische Themen verarbeitet, Hat er gesagt, naja, es geht mir nicht so sehr um politische Themen, sondern es geht mir eher um so eine Art von Zeitgeist. Und du hast ja gerade auch schon von Isolation gesprochen. Und er möchte auch in Death Stranding so eine Art von Connections quasi herstellen. Ich habe es noch nicht ganz genau verstanden, werde ich mir dann aber irgendwann mal im Spiel nochmal genauer anschauen, dass es da die Möglichkeit gibt, nämlich zum Beispiel Gegenstände auszutauschen oder andere Einwirkungen auf dein Spiel quasi zu haben, wenn ich online spiele. Also, dass ich die Präsenz der anderen Spieler auf eine gewisse Art und Weise wahrnehme und darüber so eine Art von Connection da ist, und damit hat er zum Beispiel auch die Limitierung begründet, warum ich nicht alle Gegenstände mit dabei haben darf, sondern ich mich entscheiden muss, welche Gegenstände ich habe, und darüber, dass ich dann diesen Austausch habe, mit anderen Spielern quasi in Kontakt komme. Also das fand ich ganz, ganz spannend, im Endeffekt eigentlich nur auf dieser Meta-Ebene von, wir leben in einer sehr isolierten Zeit, weil alle sind irgendwie übers Internet mit allem verbunden, aber dann wieder doch nicht, und dass das so ein Meta-Thema sein wird in Death Stranding, was ja auch mit dem Baby, was ja gar kein Baby quasi in dem Sinne ist, sondern auch so eine Art Connection-Device, finde ich alles super spannend, ist aber immer noch so ein bisschen, wir wissen noch nichts, aber kriegen hier eine Menge Teaser.
Genau, das ist das Ding, wir wissen nichts und wir können nur gespannt sein auf die Death Stranding-Rezension.
Aber ihr hattet doch vorhin gesagt, dass das jetzt schon bald kommt.
Ja, ja, nächsten Monat.
Da war ich so irritiert, als Tobi das sagte, irgendwie im November. Und ich dachte mir so, wir wissen doch eigentlich noch gar nichts darüber. Sehr mysteriös, finde ich spannend.
Ja, das Schöne ist ja bei Death Stranding, umso mehr gezeigt wird an Material, umso mehr Infos du bekommst, desto weniger verstehst du eigentlich, was abgeht. Ja. Wobei ich glaube tatsächlich, nach dieser Gamescom-Präsentation habe ich eine vage Idee davon. Aber tatsächlich ist, glaube ich, so, dass noch niemand hat wirklich eine Idee davon, wie dieses Spiel konkret ablaufen wird. Oder ob es einfach nur so ein Open World, so ein reduziertes Open World-Ding, von wegen ich klettere, so ein, im Grunde so ein kleiner Kletter- und Erkundungssimulator wird. Das weiß man alles noch nicht. Das ist also sehr spannend.
Ja, ich würde auch sagen, ich werde den Artikel einfach nochmal updaten, wenn da das Video bei den Rocket Beans erscheint, weil ich habe es jetzt so nicht gefunden. Es ist zwar im Live.
Ist es genuiner Rocket Beans Content jetzt gewesen, oder?
Das war ein Interview von einem Mitarbeiter von den Rocket Beans. Ah, ja. Ich glaube, also nicht einer von den vier bekanntesten, aber glaube ich auch ein Nils, aber ich würde es dann einfach verlinken, sobald es online ist, weil man kann es aktuell noch im Livestream zurückspulen quasi, aber das macht keinen Sinn, wenn wir das dann verlinken, weil dann bist du irgendwann an einer anderen Stelle.
Alles klar. Ich würde sagen, ich mache mal ein kleines Interlude. Ich hab mir so ein kleines Gitarren-Rhythm-Bluegrass-Ding überlegt. Vielleicht mache ich das kurz und dann gehen wir ins Thema der Woche.
Das Thema der Woche. Let's Play Horror Games mit Quasimono. Wir beschäftigen uns diese Woche etwas genauer mit der Frage, welche Rolle eigentlich Horror Games im Kontext von Let's Plays bzw. auch Twitch-Streams spielen, und haben jetzt Tom zu Gast, der als Quasimono auf Twitch unterwegs ist. Tom, was ist denn für dich der besondere Reiz beim Let's Playen oder auch Streamen von Horror Games?
Besonders bei Let's Plays oder auch Livestreaming ist, ja, dass man nicht aufhören kann wirklich, weil man mehrere Augen auf sich einfach hat. Wenn man halt alleine und privat spielt, kann man halt sagen, okay, das war mir jetzt too much, ich ruhe das Spiel jetzt erstmal nicht mehr an für ein paar Tage oder so. Wenn man aber gerade mitten im Livestream ist, dann will man durchziehen, weil der Chat will wissen, wie es weitergeht. Der Chat hat natürlich auch mega Bock drauf zu sehen, wie man leidet.
Hattest du schon mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ich spiele jetzt was und eigentlich aber ist es mir so gruselig, dass ich lieber aufhören würde?
Oh ja.
Was war das für ein Spiel?
Einmal bei Layers of Fear, Teil 1, wegen der Gesamtsituation dieses Spiels, besonders am Anfang. Ich muss dazu tatsächlich sagen, im Allgemeinen, ich bin unglaubliche Angsthase, was Horrorgames angeht. Ich liebe Horrorgames, aber ich hasse es, sie zu spielen. Bin aber so neugierig, dass ich es trotzdem machen will. Also es ist dieses ganz typische, ich will wegschauen, kann aber nicht. Und da kommt es dann doch bei Last of 4 und bei Resi 7, also Resident Evil 7, war es tatsächlich der Fall, wo ich dachte, oh, ich will durch diese Tür nicht gehen, ich will in diesen Keller nicht gehen, ich will das gerade alles nicht mehr. Aber komm, pack deinen Mut zusammen und dann ballerst du da durch. Ist nicht immer leicht zu entscheiden, aber ja, der Moment ist schon ab und zu da gewesen, wo ich am liebsten echt gesagt hätte, Leute, ich hör auf, ich will nicht mehr. Aber man macht dann weiter und das ist meistens auch gut so, weil man ein bisschen über seinen Schatten springen kann auch.
Das heißt, für dich ist das Let's Playen oder das Streamen von Horror-Games vor allem auch die Möglichkeit, Kraft zu schöpfen und eine Motivation zu haben, diese Spiele dann fortzusetzen und durchzuspielen?
Absolut. Absolut. Also wenn das nicht wäre, gäbe es, glaube ich, einige mehr Spiele, nicht nur unbedingt im Horrorbereich, die ich dann irgendwann aufhöre und links liegen lasse oder so. Aber wenn man gerade mittendrin ist und der Chat einen halt auch emotional ein bisschen unterstützen kann, dann ist das natürlich ein übelster Anreiz, weiterzumachen. Und das ist für einen selber, für die eigene Stärke, gerade was Horrorgames angeht, echt gut.
Denkst du, die Tatsache, dass du eher ein Angsthase bist, trägt auch dazu bei, dass die Leute dich gerne sehen?
Ja, nein, vielleicht möglich. Ich denke, das spielt mit rein. Die Leute, die einen kennen, gerade so die Stammviewer und so, die halt wirklich öfters dabei sind, die einen schon ein bisschen kennen, die Charaktereigenschaften ein bisschen kennen, die sind dann auch, der Chat ist im Allgemeinen gerne sadistisch. Das muss man einfach dazu sagen. Immer wieder Situationen, Spiele, wo man sich irgendwie entscheiden muss oder irgendwas. Und der Chat drängt einen natürlich immer dazu, das Schlimmste zu machen und sich dann natürlich daran zu ergötzen, wenn man den Controller fast an die Wand wirft vor Schreck. Das macht dem Chat natürlich auch Spaß. Und die bringen einen dann auch da ein bisschen durch halt einfach. Und manchmal bringen sie einem auch zum Durchdrehen dabei. Also es ist so ein Geben und Nehmen, was wirklich, wirklich witzig sein kann.
Warum glaubst du, ist das so, diese Schadenfreude, dieser Sadismus des Chats, wie du ihn beschreibst, woher kommt das?
Sehen wollen, wie andere leiden. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber ich bin selber auch unglaublich schadenfroh und wenn ich bei anderen Streamern, auch befreundete Streamer, selber als Viewer im Kanal bin oder so, und wird ein Horrorgame gespielt, was ich zum Beispiel schon kenne und weiß, oh, das wird jetzt interessant. Da bin ich natürlich super neugierig und will gucken, wie reagiert diese Person in der Kamera gerade? Erschreckt die sich genauso sehr wie ich oder nimmt die es ganz locker und denkt, oh ja, okay, gut, Jumpscare. Oder brüllt der Spieler alles zusammen halt. Ich glaube, man möchte das schon gerne sehen als Zuschauer. Wie sind die Reaktionen? Egal in welche Richtung die gehen. Wenn sie natürlich dann sehr in die Extreme gehen, dann ist es natürlich noch mal spannender, das zu sehen, einfach zu beobachten und selber zu lachen dann. Weil der Streamer lacht ja dann meistens hinterher auch. Im besten Falle.
Ja, idealerweise schon, ja. Weil ich habe nämlich gerade einen mutigen Vergleich irgendwie hat sich gerade in meinem Hinterkopf aufgedrängt, nämlich derjenige zur Marter und zu den öffentlichen Hinrichtungen des Mittelalters, weil da ist ja auch im Grunde die Schaulust besteht ja dann darin, dass man sieht, wie andere also entweder leiden oder auch getötet werden, also wirklich sehr schlimme Dinge, die man sieht. Wir sind ja im Bereich des Horrors, ja, also du siehst ja als Spieler auch sehr viele schlimme Dinge, die sozusagen zu einem fiktiven Kontext sich zutragen, aber dennoch schlimm sein sollen. Und ein entscheidender Reiz ist ja mithin auch, dass man in einer sicheren Distanz zu dem ist. Dass ich also vielleicht als Person, die zuschaut, während, sagen wir mal, ich schaue jetzt dir zu, dass ich weiß, mir kann ja nichts passieren und für mich ist es nicht so gruselig, weil du bist ja als Person, die streamt, als distanzierender Puffer zwischen mir und dem eigentlichen Schreckmoment des Spieles.
Das stimmt tatsächlich. Das ist, ja. Das ist genau das könnte es tatsächlich sein. Also der Mensch generell, der guckt ja immer gerne dahin, wo es aufregend ist, keine Frage. Und im Gegensatz zum Film irgendwie, wenn man einen Horrorfilm guckt, dann im besten Falle rutscht man so gedanklich, ist man so im Tunnel und ist halt in der Story drin und erschreckt sich bei einem Film, weiß aber, ey, ich bin distanziert davon, genau. Und wenn man ein Horrorspiel spielt und den Charakter selber verkörpert, ist dieser Tunnel natürlich noch enger. Also man fühlt sich noch mehr mit diesem Spiel verbunden, ist noch mehr drin. Und als Zuschauer ist man ja dann im Prinzip wieder der Dritte, der in Seelenruhe da gucken kann. Es ist halt auch immer der Unterschied, als Zuschauer kennst du das Spiel schon, weißt du, was passiert? Dann bist du halt sehr, naja, oh, da gleich wenn er da lang geht, oh, ich weiß, was passiert, das könnte spannend werden. Wenn du das Spiel nicht kennst, dann hat es wieder so ein bisschen Filmcharakter, je nach Spiel natürlich auch. Es ist dann auch spannend. Also es gibt verschiedenste Perspektiven tatsächlich. Nur es ist immer spannend.
Ja, der österreichische Philosoph Robert Pfaller beschreibt das als Interpassivität und sagt sozusagen, wenn man jetzt seine Theorie der Interpassivität, das ist quasi die Annahme, dass wir Aktivität an andere Personen auslagern. Ja, also wir lassen sozusagen andere für uns Dinge tun, Dinge genießen. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade ein bisschen arg simplifiziert eigentlich. So ganz einfach ist es nicht. Aber wenn man es jetzt ein bisschen runterbricht und überträgt auf Streams und auf Let's Plays, würde ich einfach mal zugespitzt fragen, bist du der Stellvertreter, also erschreckst und gruselst du dich stellvertretend für die Zuschauerinnen und Zuschauer?
Teils. Ich denke, teilweise ja. Und wie gesagt, wer das Spiel noch nicht kennt, erschreckt sich dann natürlich auch selber, aber wahrscheinlich nicht so in dem Maße wie ich, weil ich emotional mehr an das Spiel, an den Charakter gebunden bin wahrscheinlich, wenn ich selber steuere, selber entscheide, wo gehe ich lang, und als Zuschauer, auch wenn man das Spiel nicht kennt, läuft es ja dann eher so ein bisschen wie ein Film. Also ich denke, es ist 50-50.
Ja, und du kommentierst ja wahrscheinlich auch drüber. Also du rahmst ja das Spiel in einem anderen erzählerischen Kontext, als das, was du selber erfährst. Ja?
Genau, da gibt's ja auch Unterschiede. Entweder nimmt einen das Spiel halt wirklich so mit, dass man immer stiller wird, weil man wirklich ein bisschen Angst hat. Das gibt's natürlich. Oder man versucht es zu überspielen und ist ein bisschen, mimt so ein bisschen den Komiker so ein bisschen bei manchen Stellen. Das gibt's natürlich auch. Das kommt auch immer ganz aufs Spiel drauf an, wie man reagiert, was die Story angeht, was die Charaktere angeht. Beispiel, weiß ich nicht, Layers of Fear irgendwo rammelt und pocht irgendwas knarzend in einer anderen Etage oder so. Und dann macht man halt so den klassischen Move, der dicke Nachbar von oben. So, das ist ja, ein bisschen witzig. Man versucht es aufzulockern, ist aber sehr angespannt eigentlich dabei.
Bist du grundsätzlich eher der Typ, der das Spiel in den Vordergrund stellt, oder eher ist ja so auch eine Stilistik des Let's Playens und des Streamens, ob man eher dem Spiel den Raum lässt oder ob du eher rahmst, kommentierst, witzelst und das Ganze dadurch auch überformst?
Beides. Ich glaube, auch das kommt immer auf das Spiel drauf an oder der Moment in dem Spiel. Wenn man das Spiel selber halt auch noch nicht kennt und völlig blind da rein sich stürzt, ist man erstmal neugierig und kommentiert ganz viel und macht so auch so ein bisschen Witze, teilweise auch zum Überspielen. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo es wirklich auch ans Eingemachte geht, wo man sich dann auch denkt, ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück und lasse die Atmosphäre auch auf den Zuschauer ein bisschen wirken. Das ist immer situationsbedingt tatsächlich.
Das ist gerade bei Horrorspielen ja auch, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber wenn du irgendwie so ein Action-Spiel Let's Plays, ich habe ja auch eine Weile mal dann Let's Plays gemacht, ist es so, dass das Spiel sich schon von alleine ziemlich schnell in den Vordergrund drängt, dass es auch an Atmosphäre nicht so stark verliert, wenn man währenddessen auch spricht. Wohingegen eben so ein Layers of Fear oder ein Resident Evil 7, die du ja gerade auch angesprochen hast, es gibt ja viele weitere Titel, irgendwie Amnesia, Slender und was nicht alles, also sehr viel auch Let's Played wird und gestreamt wird. Da ist die Atmosphäre ja erstmal eine relativ fragile, weil sie durch schon kleine Kommentare ziemlich schnell, ich würde nicht sagen, in sich zusammenfällt, aber ganz anders gerahmt wird.
Ja, also kommt auf das Spiel und auf den Moment natürlich drauf an, aber ja, wenn die Atmosphäre richtig, richtig eng ist, also richtig, richtig dichte Atmosphäre, so alles so richtig Druck aufgebaut hat einfach, wo man als Spieler und als Zuschauer denkt, nicht schlecht, und dann kommt dann irgendeine kleine Cutscene oder irgendwas. Oder es ist einfach nur, man findet einen Brief. Man findet einfach einen Brief, da ist eine halbe Seite Zettel drauf, irgendwie, ach, mein Liebling, weiß der Geier, was auch immer gerade in der Story so vorkommt, was recht spannend ist. Klar, auch Cutscenes ist dann schwierig, wenn man da dazwischen labert. Zum Beispiel. Also man muss auch dann oft gucken, wie ist die Atmosphäre gerade und macht es Sinn, wenn ich da jetzt irgendeinen flapsigen Kommentar zu abgebe oder drüber rede, auch wenn irgendwelche Dialoge gerade sind oder so. Mag ich es persönlich nicht so, wenn dann darüber geredet wird oder mit dem Chat kommuniziert wird. Passiert natürlich immer mal wieder, wenn man die Momente nicht kennt. Oder sonst, manchmal ist es auch so ein bisschen atmosphärisch unterstützend, wenn man dann lieber sich zurücknimmt, hält man für eine Minute die Klappe, findet dann irgendeinen Brief und liest den dann halt vor. Man guckt Also ich mache das meistens so, wenn bei einem Brief, den ich finde, oder ein Zettel, eine Notiz, was auch immer, wo ein paar Sätze draufstehen, ich gucke immer erst nach unten, ob da irgendwie steht, von wem der Brief ist, gezeichnet deine Mia zum Beispiel oder so. Dann weiß ich direkt im Kopf, ah, okay, das ist was emotional Enges, das kann ich unterstützen, und fange dann halt an zu lesen, verstell vielleicht noch die Stimme oder lese es etwas bedrohlicher, wenn ersichtlich ist, von wem dieser Brief ist. Also man kann das auch noch ein bisschen unterstützen tatsächlich, ein bisschen verstärken, diese ganze Sache.
Du bist dann natürlich auch gewissermaßen im Rollenspiel und im Schauspiel latent gefordert.
Ne? Genau. Und das macht unfassbar viel Spaß.
Ist es das so ein zentraler Reiz für dich auch beim Streamen und beim Let's Playen?
Absolut. Das macht mir unfassbar viel Spaß, wenn ich weiß, wie sich die Charaktere so ungefähr geben, wenn die selber keine Sprachausgabe zum Beispiel haben oder viel über Schriftstücke oder so gemacht wird, da tatsächlich so ein bisschen auch in Rollen reinzuschlüpfen, die Stimme zu verändern, die Tonalität einfach ein bisschen der Story, dem Moment gerade anzupassen. Das macht wahnsinnig viel Spaß.
Wenn du dir diese doch recht große Vielfalt im Horror-Game-Bereich anschaust, nach was wählst du denn die Titel aus, die du gerne streamen und spielen würdest?
Das ist eine gute Frage. Erstmal kriegt man ganz, ganz viel mit, was für Neuerscheinungen kommen, wo dick Werbung für gemacht wird, was andere gerade so haben, wo der Hype hingeht. Das ist natürlich dann präsenter, dann guckt man dann mal, hey, um was geht es überhaupt? Ich selber mag und hasse gleichermaßen Spiele mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. PT, absolutes Beispiel natürlich, Ruhe in Frieden. Aber Visage zum Beispiel, das steht bei mir halt jetzt noch aus, was so ein bisschen der geistige Nachfolger von PT ja so ein bisschen gehandelt wird. Also die Atmosphäre, die muss halt krass sein. Die Story muss cool sein. Resident Evil, gerade jetzt auch der 7., so alles zwischen Teil 3 und 7 könnten wir mal ausklammern, denke ich mal, weil es da zu shooterlastig für mich ist. Oder so Silent Hill Sachen. Also ich gucke eher so ein bisschen, wie ist die Atmosphäre. Also so Walking Simulator, sag ich mal, ist natürlich geil. Was ich absolut nicht mag, ist, wenn zu viele Jumpscares sind.
Also dabei ist das doch gerade vielleicht einer der reizenden Momente, wenn man irgendwie auf diesen Punkt zurückkommt, dass Leute es gerne sehen, wenn du dich dann zum Beispiel erschreckst.
Ich kenne das auch von mir, wenn ich Horror-Let's Plays gucke, dann finde ich das auch am unterhaltsamsten tatsächlich, wenn die Leute sich so richtig erschrecken und fast vom Stuhl fallen.
Absolut. Das gucke ich selber auch am liebsten. Hasse es, wenn ich es dann selber durchlebe. Muss dann aber doch wieder lachen hinterher. Bei den Jumpscares ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es gibt Spiele, die leben von Jumpscares, wie manche Horrorfilme auch. Und mit denen kann ich nicht viel anfangen, weil am Anfang, die ersten 3, 4, da kriegst du noch den richtigen Schrecken, weil die meistens darauf aufbauen, dass die halt einfach nur plötzlich und laut sind. Und wenn die einfach nur deswegen funktionieren sie die ersten 3, 4, 5 Male. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, hey, das sind erst 10 Minuten vom Spiel gewesen. Und das geht dann so weiter. Irgendwann funktionieren die nicht mehr richtig. Irgendwann, finde ich, sind die nervig. Wenn die aber richtig gut platziert sind, wenn die nicht so oft sind und auch in Momenten sind, wo du nicht damit rechnest, weil du bist gerade so locker flockig im Spiel und denkst, hey, es lockert sich alles gerade so ein bisschen auf und dann knallt dir da irgendwas vor den Kopf, dann machen sie Spaß, dann sind sie gut. Also die sollten nicht zu oft genutzt sein und müssen sich halt wirklich dem Moment anpassen können. Dann sind sie richtig gut. Aber wenn es zu viele sind, dann dann nutzen die sich schnell ab irgendwie.
Genau, das Spannende am Jumpscare ist ja weniger dann der Moment des Schrecks, sondern eher die Zeit, die davor kommt, das Aufbauen von Spannung. Mhm. Aber was ich mich da frage ist, benutzt du eine Facecam?
Ja.
Dann bist du in der Situation, also du weißt, dich sehen Hunderte, gegebenenfalls Tausende von Leuten und du erschreckst dich dann, du hast vielleicht auch Angst. Das ist ja auch was, wo du eine sehr vulnerable Seite von dir zeigst, ja, entgegen irgendwie dieses doch sehr gängigen Impetus unserer Gesellschaft davon, dass man eigentlich immer auch eine gewisse Autonomie, eine gewisse Stärke, ein gewisses Selbstbewusstsein zeigen muss. Hast du da manchmal so ein Gefühl von Scham, dass du denkst, also jetzt habe ich mich irgendwie von der Seite gezeigt oder auf eine Art und Weise gezeigt, in der ich eigentlich sehr empfindlich bin, weil du kehrst ja was sehr Privates, was sehr Inneres nach außen, indem du irgendwie in deinem Wohnzimmer dann oder in deinem Arbeitszimmer, weiß ich jetzt natürlich nicht, irgendwie eine Kamera stehen hast und das filmst.
generell, also zum Start des Streaming, wenn man so das erste Mal oder Let's Play das erste Mal eine Facecam benutzt und du weißt, okay, dir gucken jetzt Leute zu, die dich nicht kennen, dann ist es generell erstmal sowieso schwierig, das legt man irgendwann ab. Irgendwann ist es völlig in Ordnung, irgendwann spielt man auch so ein bisschen mit der Kamera, gar kein Thema. Bei Horrorgames speziell oder auch traurigen Spielen oder so, ist man emotional natürlich voll auf dem Präsentierteller. Komplett. Es gab auch schon Momente, wo ich am Ende von einem Spiel, also war kein Horrorspiel, wo ich dann echt eine Träne verdrücken musste. Das passiert, gar keine Frage. Oder halt, du zeigst deine Angst, du willst da nicht hin und du bist gerade bleich im Gesicht, natürlich. Aber das ist Scham empfinde ich da eigentlich eher nicht, weil meistens ist die Angst da, dann kommt vielleicht noch durch den Jumpscare der große Erschrecker oder so, da ist man erstmal komplett nervlich am Ende, muss dann aber halt selber auch lachen und dann lacht man mit dem Chat zusammen. Scham ist es eigentlich nicht. Nicht mehr, als wenn man mit Freunden einen Film guckt und erschreckt sich da. Das ist schon in Ordnung. Also man hat schon eine enge Bindung so zum Chat. Das Scham lege ich da eigentlich so weitestgehend. Oder Scham, negativ Scham. So ein bisschen Scham ist ja dabei, so, oh Gott, Himmel noch eins, aber man steht halt auch dahinter. Man muss dahinter stehen. Sonst funktioniert es nicht.
Wie kommt diese enge Bindung zu dem Chat zustande? Weil du bist ja eigentlich sind ja die meisten Leute dann, die dir jetzt dann zuschauen, Leute, mit denen du also maximal irgendwie sporadische Interaktionen hattest, nehme ich mal an. Es gibt natürlich irgendwie Leute, die schauen sich das dann regelmäßig an, mit denen ist man auch auf einer etwas vertrauteren Basis, aber eigentlich sind die ja doch auf Twitch zumindest ja auch anonyme Personen und so ein Chat kann ja auch mal eine sehr negative Erfahrung werden, sage ich mal. Also es kann ja auch umschlagen und dann gar nicht so unbedingt eine positive Erfahrung sein. Wie kommt diese Bindung bei dir zustande?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt generell im Streaming-Bereich gibt es ja immer so verschiedene Lager. Es gibt so die Leute, die wirklich gut in ihren Spielen sind, die ein unglaublich gutes Gameplay abliefern und die Leute halt wirklich zugucken und das Spiel mitverfolgen, weil dieser Mensch einen unfassbaren Skill hat, sei es jetzt im Shooter-Bereich oder im Speedrun-Bereich oder was auch immer, Skilltrees bearbeiten, Leute, die einfach sehr gut sind in dem, was sie sind. Da ich aber alles Mögliche spiele und nix so richtig kann und mich in alles so ein bisschen reinfuchsen muss, ist es, glaube ich, eher so der Charakter meiner Person. Ich glaube, die Leute denken, oh, das ist ein super schönes Spiel, das macht Spaß. Oder das sieht interessant aus. Aber in Kombination mit dem Streamer ist es nochmal was anderes. Also bei mir steht generell das Spiel meistens gar nicht so sehr im Vordergrund. Bei Horror-Games ist nochmal was anderes, oder bei Story-Games ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil die ja sehr einen auch fordern, natürlich. Aber so im regulären Bereich ist es, glaube ich, tatsächlich mehr so, dass die Bindung dadurch zustande kommt, dass ich viel mit den Leuten interagiere. Ich habe eine sehr kleine, aber eine sehr schöne Community, wo viele halt wirklich immer dabei sind. Und dann kommt man sich so halt auch wirklich relativ nahe in einem gewissen digitalen Bereich, sage ich jetzt mal, wo man ein bisschen was voneinander weiß. Man weiß, wie die Leute ticken und die wissen auch, wie man selber tickt halt. Kommen immer wieder neue oder fremde Leute halt in den Chat oder so. Die müssen dann halt auch damit klarkommen, wie ich drauf bin, zum Beispiel. Also ich glaube, diese Bindungsgeschichte, die muss ich halt erst entwickeln. Und die ist meistens, geht die von der Stammzuschauerschaft ein bisschen aus, die auch neue Leute im Chat mit begrüßen, mit in den Arm nehmen sozusagen und so ein bisschen mit hineinführen in meinen Kanal sozusagen. Weil es ist ja prinzipiell jeder erstmal anders.
Ja, und jetzt ist es natürlich auch so, dass das Let's Play auf der einen Seite oder der Stream etwas sehr Privates ist, etwas sehr Intimes ist. Wir hatten schon gesprochen über die Art und Weise, wie man sich dann auch zeigt, dass man zum Beispiel auch, ich hatte auch die Situation, dass ich mal im Let's Play von, ich glaube, Papo.io in den Credits irgendwie eine Träne verdrückt habe und einfach irgendwie, ich musste einfach weinen so und konnte nicht mehr sprechen und habe das mit der Facecam auch gemacht. Mhm. Deshalb hatte ich diese Schamfrage vorhin gestellt, weil ich dann auch mir im Nachhinein dann gedacht habe, ob ich das jetzt eigentlich so gut finde, das zu veröffentlichen, was aber auch mit einer anderen Dimension zusammenhängt, die dem entgegengesetzt ist. Nämlich, dass ja ein Let's Play oder auch ein Stream, du bist ja in dem Moment auf einer Vorderbühne, auf einer öffentlichen Bühne und als solches auch immer in einem Inszenierungsmodus.
Absolut, also, ja.
Du inszenierst dich doch, oder? wenn du dann streamst?
Teilweise ja, also es ist auch wieder so momenteabhängig irgendwie. Wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann ist man nicht so gut drauf, klar. Dann sage ich manchmal, oh, hier komm, heute passt mir das gar nicht, wir lassen den Stream heute lieber mal sein oder so. Dann auf der anderen Seite hat man jetzt so diese Rollenspielcharakter so ein bisschen, wo man in andere Rollen reinschlüpft. Tatsächlich glaube ich in erster Linie, zumindest ist es bei mir der Fall und bei einigen Streamer-Kollegen, dass die Authentizität, die Echtheit tatsächlich im Vordergrund steht. Also ich hatte auch den Moment am Ende von King's Quest zum Beispiel, die Neuauflage von King's Quest, ein unfassbar schönes Spiel gewesen, nicht im Horrorbereich, Gott sei Dank, wo am Ende ich halt wirklich auch mir gedacht habe, oh Gott, ich glaube, ich muss gleich weinen. Ich habe es nicht gesagt, aber ich glaube, ich muss gleich weinen. Ich versuche es zu unterdrücken. Ich lasse mir das jetzt nicht anmerken. Und im Chat schreibt der Erste, oh, ich sehe schon, gleich weint einer. Und du denkst so, toll, danke. Und flupp, da rinnt die Träne. Und du überlegst kurz, machst du die Kamera aus? Machst du sie nicht aus? Und ich habe mich dann dazu, nee, komm, ich lass sie an. Gut, ich habe auch nicht voll losgeplärt, mir ist eine Träne die Wange runtergeronnen und dann war das auch soweit in Ordnung, aber ich hatte richtig einen Kloß im Hals und ich glaube, das macht es sympathisch, wenn man eine Community hat, wo das passend ist.
Aber würdest du sagen, die Inszenierung ist ja eine, die auch, also klar, man könnte im Grunde auch sagen, wir inszenieren uns alle immer in allen Momenten unseres Lebens, das wäre dann so eine Goffmansche Perspektive, ne? Aber wenn man jetzt sagt, also ich zumindest kenne das Gefühl, wenn wir jetzt zum Beispiel auch, wir machen ja diesen Podcast hier, auch jetzt gerade in diesem Moment, dass ich mich, wenn ich das Mikrofon anschalte, dass ich auf eine andere Art und Weise spreche, mich vielleicht auch verhalte, als wenn das Mikrofon aus ist. Hast du auch so ein Empfinden von so einem, jetzt nicht unbedingt ein Disconnect, aber eine Modulation deines eigenen Verhaltens, wenn du weißt, jetzt bin ich sozusagen on air?
Absolut. Ja, klar. Das hast du aber tatsächlich eigentlich ja bei allen Lebenslagen. Also ich privat mit meiner Freundin auf dem Sofa verhalte mich manchmal logischerweise anders, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf eine Party gehe und dort neue Leute kennenlerne. Oder wenn ich zur Arbeit fahre. Ich betrete meine Arbeitsstelle und weiß, jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Jetzt ist mein Verhalten natürlich ein bisschen anders, am besten auch noch professionell. Und so ist es beim Streaming auch. Ich mache den Stream an und weiß, okay, jetzt bin ich im Streaming-Modus. Man hat so eine Form der Moderation. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man so einmal kurz durchatmen, Vorhang geht auf und du stehst jetzt auf einer Bühne und sagst, hey, yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Also dann ist man, klar, dann steckt man auch wieder so in einem, nicht direkt in einer anderen Rolle, aber in einem anderen Modus. Das ist ja in allen
Bereichen so. Auf jeden Fall, ja. Also Rolle ist wahrscheinlich sogar auch ein sehr guter Begriff, weil das, was du jetzt beschrieben hast, waren ja auch dann alles Rollen sozusagen, dann irgendwie in einer intimen Partnerschaft, der romantischen Partnerschaft, aber auch auf einer Familienfeier, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und was mich so ein bisschen interessiert ist, wie diese Rolle aussieht. Also es ist ein Moderationsmodus, du hast das hier gerade ja auch schon so ein bisschen, so eine kleine Kostprobe davon gegeben. Also du hast dann so eine bestimmte Art und Weise der Stimmfarbe, die du dann nutzt, um sozusagen dann die Leute im Stream oder in einem Video willkommen zu heißen.
Natürlich. Also es läuft ja auch immer relativ ähnlich ab. Klar, wenn ich morgens um 7 den Streamer mache, weil ich nicht mehr schlafen kann zum Beispiel oder so und habe an den Tag Spätdienst, das heißt, ich habe auch Zeit dafür, bin ich natürlich ein bisschen verknirscht. Dann habe ich erstmal Augenringe bis zum Knien oder, ja, moin Leute, uff, ich bin müde. Also dann ist man halt auch echt und ehrlich dabei. Wenn ich super gute Laune habe halt, ne, dann geht der Vorhang auf sozusagen und dann ist man entsprechend halt auch ein bisschen fröhlicher. Man versucht die Leute halt tatsächlich auch zur Unterhaltung zu treiben. Also es ist ja eine Form der Unterhaltung, die man dort macht.
Gibt es denn Momente, jetzt hast du gesagt, morgens um 7, wenn man nicht schlafen kann, wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, wenn ich morgens früh aufstehe, würde ich mich nicht in den Stream begeben wollen, weil das so ein Moment ist, in dem ich mich irgendwie bin ich noch nicht ausgeschlafen genug, noch nicht wach genug, als dass ich irgendwie sinnvoll kommunizieren kann. Gibt es so Momente, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt nicht streamen? Oder bist du da sehr flexibel?
Absolut. Erstmal muss ich sagen, falls Leute aus meiner Community zuhören, was sie garantiert werden, ja, ich weiß, ich habe erst einmal morgens um 7 gestreamt, das war nur ein Beispiel. Also man kann natürlich auch morgens um 9 komplett müde aussehen.
Ja, das gelingt mir auch immer sehr gut eigentlich.
Ja, natürlich.
Aber gibt es Momente, wo du sagen würdest, also dass zum Beispiel, wenn du krank bist oder wenn es dir nicht so gut geht, dass du dann sagst zum Beispiel, es ist mir nicht danach, ich sag den Stream ab oder ich plane erst gar keinen Stream?
Natürlich. Also ich zwinge mich nicht dazu. Wenn ich, entweder weil meine Laune nicht dementsprechend ist oder so, oder ich Kopfschmerzen habe oder halt einfach, oder halt auch krank bin oder so, sage ich, Leute, wir lassen das mal lieber, weil ich kann euch dann nicht so unterhalten, wie ich es ganz gerne möchte. Man hat ja auch einen gewissen Selbstanspruch halt einfach, um das schön über die Bühne zu bringen und nicht wie ein Sack Kartoffeln da zu hängen, nur weil man gestreamt hat. Also dann lasse ich lieber den Stream eine Woche oder zwei Tage oder wie auch immer ausfallen, obwohl was geplant war, anstatt mich dazu zu zwingen, dass es dann nicht mehr... Der Chat merkt das. Also ein Chat ist unfassbar feinfühlig. Die merken sofort, dir geht's nicht so gut. Das merken die auf einen Schlag. Das ist wirklich beeindruckend, wie die das manchmal machen. Und da sage ich halt auch, Leute, das haut nicht hin. Oder während dem Stream, so, oh, ich habe Kopfschmerzen. Komm, wir machen das Kapitel noch fertig, damit wir einen vernünftigen Speicherpunkt haben oder so. Und dann machen wir morgen oder nächste Woche weiter damit oder so.
Man hört ja, also ich habe noch keine Let's Play oder Stream-Erfahrung gemacht. Man hört ja aber immer, dass es so wahnsinnig wichtig ist, dass man feste Pläne hat, dass man seine regelmäßigen Stream-Zeiten, Upload-Zeiten hat. Wie gehst du damit um? Wie verbindest du das mit deinem normalen Leben außerhalb von Twitch?
Schwierig. Ich verbinde es gar nicht. Nee, also weil du auch sagst, Upload-Zeiten, das ist nochmal was anderes. Also YouTube habe ich ja jetzt seit vielen, vielen Monaten nicht mehr gemacht, weil das Streaming Vordergrund ist. Aber da hört man ja immer wieder, und es ist ja allgemein bekannt, was Upload-Zeiten angeht. Da ist es tatsächlich eher so der ominöse YouTube-Algorithmus, den keiner so richtig durchblicken kann, um halt einfach in der Abo-Box angezeigt zu werden, damit das Video halt immer, umso mehr Content und regelmäßiger Content du bringst auf YouTube, umso eher wird der halt angezeigt. Das ist da halt nochmal so ein anderer Punkt. Beim Streaming, klar, da ist auch, für viele ist es immer wichtig, einen Streamplan zu haben. Ich hatte selber auch mal einen, aber ich arbeite im unregelmäßigen Schichtdienst. Also ich kann entweder streamen von morgens bis mittags oder halt am Nachmittag oder halt erst am Abend, weil ich super unregelmäßig, also ich habe nicht eine Woche Frühdienst, eine Woche Spätdienst, eine Woche Nachtdienst oder so. Bei mir wechselt das halt beinahe täglich irgendwie so durcheinander. Für den Biorhythmus eine absolute Vollkatastrophe, aber die Community weiß das. Und das ist für die völlig in Ordnung. Wenn ich sage, ey, diese Woche Arbeit, komplettes Chaos, was der Dienst angeht, meine Dienstzeiten angeht, ich schaffe es nicht zu streamen, dann ist das auch in Ordnung tatsächlich. Es ist tatsächlich, also es kommt auch drauf an, wie hast du es aufgebaut. Wenn du von vornherein sagst, okay, ich streame jeden Tag oder jeden zweiten Tag, immer um diese Uhrzeit, weil es geht, dann stellen sich die Leute darauf ein. Das habe ich nie so wirklich gemacht, weil es bei mir de facto halt nicht möglich ist. Ich gucke mir den Monat an, den Dienstplan und mache mir so in meinem Kopf Gedanken, hey, ja, da gehen ein paar Streams, das geht. Ich versuche prinzipiell immer so zwei, dreimal die Woche zu streamen. Hatte jetzt einen sehr langen Ausfall, weil mein PC abgeraucht war. Und hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst, die Leute, die gehen weg, die kommen nicht mehr wieder. Die denken halt, ey, das war jetzt eine super lange Pause, ständig ist irgendwas anderes, diese Phase gab es. Und dann denkt man sich, oh, puh. Wer weiß, wie viele Leute da noch wieder da sind. Und dann bist du wieder da und freust dich, dass halt einfach auf, dass alle wieder da sind, so die bekannten Namen, die man so hat. Und alle freuen sich, dass du wieder da bist. Und zur Regelmäßigkeit kann ich nicht ganz so viel sagen. Ich meine, wenn du damit Geld verdienst, ich mache das ja nur hobbymäßig nebenbei, dann ist diese Regelmäßigkeit nochmal was anderes, weil die Leute über Subs zum Beispiel, dieses monatliche Abonnieren, die wollen ja auch was dafür haben. Die zahlen im Monat ihre 5, 10 oder weiß ich wie viel Euro. Dann ist es klar. Dann kannst du halt nicht so Solarifari dich verhalten. Das ist nochmal was anderes, weil du hast dann nochmal so einen Arbeitsmodus, den du ja auch so ein bisschen ansteuern musst, einfach gerecht werden musst. Ich mache das komplett hobbymäßig, ich betone das immer wieder. Und dann ist das für mich und auch für den Chat in der Regel kein Problem eigentlich.
Und trotzdem ist es ja so, dass du jetzt schon auch sowas machst wie dieses Halloween-Special, was du ja gegenwärtig, glaube ich, durchführst, ne?
Ich liebe Halloween. Nächste Woche.
Du liebst Halloween. Dann erzähl uns doch nochmal ein bisschen was abschließend vielleicht zu diesem Halloween-Special, damit die Leute, die jetzt gegebenenfalls uns lauschen und die vielleicht interessiert daran sind, auch mal einen Einblick in deine Streaming-Praxis zu bekommen, das tun können.
Halloween ist tatsächlich Ausnahmezustand. Ein Freund von mir hat letztens gesagt, Halloween wäre für mich Nationalfeiertag. Das stimmt. Halloween, ich liebe Halloween einfach. Der geschichtliche Aspekt, ja, okay. Der kommerzielle Aspekt, ja, okay. Aber diese Atmosphäre, die mag ich halt einfach total. Dieses Gruselige, was aber auch immer mit so ein bisschen Witz verbunden ist. Dieses Geschichten aus der Gruft mäßige. Und das versuche ich an Halloween, wir machen das jetzt zum 4. Mal, ist es jetzt? Genau, seit 4 Jahren machen wir Halloween immer zu so einem besonderen Special irgendwie. Das erste Jahr war noch relativ rudimentär. Ich saß mit einem Kumpel auf dem Sofa und wir haben, ich glaube, Outlast 1, glaube ich, gespielt. Absolute Vollkatastrophe, das Spiel. Also es ist sehr gut, aber ich hatte ein bisschen Angst. Zu zweit war es nochmal ein bisschen anders. Man sitzt nebeneinander und dann rennt man weg, weil du kannst ja nur wegrennen in diesem Spiel im Prinzip. Und dein Sitznachbar sitzt neben mir, klopft dir auf die Schulter und sagt, lauf, 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 lauf. Das macht es manchmal nicht einfacher. Hat aber schöne Momente. Und das war recht rudimentär. Wir saßen auf dem Sofa, hatten die Cam und alles ein bisschen rangeholt und haben so ein bisschen dekoriert, haben uns geschminkt. Man ist wieder so in der Rolle. Das Jahr danach hatten wir es noch mal ein bisschen mehr ausgeschmückt. Da hatten wir dann auch einen Abend gehabt. Da haben wir noch vorher einen Trailer gefilmt, ein Intro geschnitten, also super viel Arbeit reingesteckt irgendwie. Für ein Intro irgendwie eine Woche Arbeit reingesteckt, obwohl wir wussten, das werden eine Handvoll Leute am Anfang vom Stream nur sehen. Aber das war es uns wert. Also die Liebe zum Detail, die Arbeit, die ich da reinstecke, die macht es für mich mitunter noch am besondersten eigentlich. Auch wenn es Momente sind oder Dinge sind, die im Hintergrund passieren, die der Zuschauer aktiv überhaupt nicht so wirklich mitbekommt. Und wir versuchen auch immer, was anderes zu machen. Wir hatten die ersten 2 Jahre hatten wir halt mehr oder weniger, also das erste Mal war es nur Gaming, das zweite Mal war es so ein bisschen, so eine Geschichte haben wir so ein bisschen drumherum gestrickt, haben noch mehr dekoriert, uns verkleidet und sind wieder in Rollen geschlüpft. Ein Freund von mir war ein Butler. Tascha, du kennst ihn tatsächlich, das war Steffen.
Dachte ich schon.
Der hat so Geister-Butler gemimt und ich hatte so ein Dracula-Kostüm an und war da halt Graf quasi von Schlotterbums. Und es war so ein bisschen die nackte Kanone-Humor. So ein bisschen. Aber so im Horror-Stil haben da kleine Geschichten. Wir haben den Chat auch mit eingebunden. Nennt uns mal ein paar Begriffe und dann haben wir so eine kleine Geschichte geschrieben, bevor wir überhaupt das Gameplay gestartet haben. Weil, wie gesagt, Gameplay steht nicht zwingend im Vordergrund. Letztes Jahr war da nochmal, ich hoffe, ich bin nicht zu ausschweifend jetzt. Letztes Jahr hatten wir dann was ganz anderes gemacht. Ich habe mir gedacht, ich habe mal keinen Bock auf digitales Gameplay an Halloween. Wir sind mal komplett analog. Und dann haben wir uns Freunde eingeladen und saßen im Wohnzimmer. Wir haben uns komplette Wohnzimmer dick dekoriert und haben dann ein Brettspiel gespielt. Zombieside heißt das. Hat ein bisschen gepasst halt. Und hatten dann auch mit mehreren Kameras eine extra Kamera für den Tisch gehabt. Eine große Kamera. Mehrere Mikrofone halt und haben dann einfach locker flockig in Halloween-Atmosphäre, Halloween-Party-mäßig dieses Spiel gespielt und der Chat war dabei. Da war der Chat halt eher so für uns eher so der passive Part, weil wir Kartenspiel gespielt haben. Das ist ja natürlich nochmal anders, als wenn man vor dem Monitor sitzt und den Chat auch die ganze Zeit dabei hat. Aber das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, ganz schön. Und danach hatte ich gesagt gehabt, nächstes Jahr, also dieses Jahr, machen wir weniger. Es ist so viel Aufwand gewesen. Wir machen weniger. Ja, Ende vom Lied ist, jetzt machen wir halt fast eine komplette Woche und wechseln immer ab zwischen Spiel, also einen Abend, wo wir Gameplay machen, einen Abend, wo wir backen. Mein allererster Backstream tatsächlich. Wir wollen so Halloween-Cupcakes machen. Ich habe noch nie gebacken. Wird lustig. Und was haben wir noch? Ich muss selber gerade gucken. Es ist eine ganze Menge.
Gib uns doch mal einen Ausblick auf die Titel, die du spielen willst in der Halloween-Woche.
Genau, die habe ich tatsächlich mir hier rausgeschrieben. Also das Ganze wird am Dienstag losgehen. immer 19.30 Uhr. Das erste Mal, weil es Tradition ist, ein Koop zusammen mit Steffen. Da werden wir Man of Medan spielen. Das ist als seichter Einstieg, klar, gerade wenn man in diese Rollen schlüpft und ein bisschen auf Halloween, Graf von, weiß auch immer was, so ein bisschen rumwitzelt, ist, glaube ich, ideal, weil Man of Medan soll ja jetzt nicht so der Horrortitel sein. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Dann am Mittwoch haben wir Quizwoch. Das ist eine Quizreihe, die ich gemacht habe. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Jeopardy. Mit Gästen, die dabei sind, also Kandidaten über Skype. Und da geht es halt um 25 bzw. 30 Fragen, wirklich rund um Horror und das Thema Halloween. Das wird, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend. Kann man sich eins zu eins vorstellen wie das Nerdquiz von Rocket Beans oder Jeopardy generell halt. So in diesem Stil ist das. Am 31. selber, an Halloween selber, gebe ich mir die absolute Blöße und werde emotional sehr angreifbar sein, denn da spiele ich Visage. Und ich habe wirklich Angst davor. Am Freitag will ich dann halt mit meiner Freundin zusammen backen. Und am 2. und 3. November dann, also es geht noch über den Halloween-Abend selber hinaus, spielen wir Layers of Fear 2 als Abschluss mit einem schönen Story-Game halt einfach. Das ist so der Plan.
Das wird sicherlich eine arbeitsintensive, aber wahrscheinlich auch extrem spaßige Woche.
Ja, absolut.
Tom, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Wenn ihr, liebe Leute, da draußen einen Blick auf Toms Kanal werfen könnt, dann findet ihr ihn auf Twitch als QuasiMonoLP und in den sozialen Medien auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram bist du, glaube ich, ne, auch als QuasiMono.
Ja, genau. Das Logo ist auch relativ ähnlich überall. Das findet man.
Super, Tom, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Eindrücke.
Gerne, gerne.
Und an euch, liebe Leute da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gerne, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort auf den Unterstütz-uns-Button klickt. Ihr kommt so auf unsere Steady-Kampagne und könnt uns dabei helfen, diesen Podcast finanziell eigenständig zu machen. Außerdem könnt ihr uns natürlich gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten, auch rezensieren. Ihr könnt uns gerne Kommentare und Fragen dalassen, entweder auf pixeldiskurs.de direkt, per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Ein schönes Halloween-Fest und bis dann.